Lass uns Platz nehmen. Ja, ja. Lob und Dank. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Ich denke, dass wir alle gesegnet werden. Und euch beiden wünsche ich Gottes Segen für die nächsten 50 Jahre. Dass Gott euch durchträgt und durchhält in der Ehe. Gott ist ein treuer Gott. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, zuerst einmal, bevor ich über dich und dein Zwillingssprecher, Zwillingsbruder, Zwillingsschwester, dann wollen wir noch die Bekanntmachungen, und ich lade euch ganz herzlich ein für Sonntagabend um 19 Uhr haben wir einen besonderen Segnungsgottesdienst. Wir werden beten, und ich möchte, wenn du ein Anliegen hast, komm und lasst uns zusammen Gott suchen. Wir wollen Gott suchen und auch dabei auf unseren Knien gehen und Gott suchen. Ich habe hier diesen runden Teppich und wir werden hier beten und Gott suchen. Ich denke, das ist ganz arg wichtig. Manches muss durchgebetet werden. Wir haben Anliegen, Probleme und wir kämpfen manchmal und fechten in der Luft und denken, es wird so und so passieren. Nein, Gott hat gesagt, rufe mich an und ich will dir antworten und dir zeigen große und gewaltige Dinge. Also ein besonderer Segnungsgottesdienst und nimm dir Zeit. Es kann bis nach Mitternacht werden. Also in aller Liebe. Also ich weiß nicht, was Gott tut. Wir wollen uns Zeit nehmen für Gott. Gott braucht Zeit auch. Weißt du, nicht nur den Zehnten an Geld, sondern auch den Zehnten an der Zeit. So, dann zuerst mal jetzt morgen der Gottesdienst. Da ist das Thema, auf deine Reaktionen kommt es an. Weißt du, wir reagieren manchmal irgendwie ganz schnell und aufgeregt, brausen auf und verstehen vielleicht manches nicht, gibt's Missverständnisse und aus diesen Sachen kommen dann so falsche Reaktionen. So Minutenschlaf. Du weißt ja, was das ist. Im Auto, du fährst und bist eingenickt und schon ist was passiert, dass man nicht mehr wieder gut machen kann. Am Sonntag, also übermorgen um 10 Uhr, Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich lieb. Gott hat dich in sein Buch eingeschrieben. Gott führt ein Buch, Gedächtnisbuch. Er notiert sich alles, alle Einzelheiten, alles schreibt er auf. Also Gott vergisst nicht und gerade dich und dein Haus und deine Familie hat er bestimmt nicht vergessen. So, das sind so die Bekanntmachungen. Dann weise noch hin, dass ihr dafür betet, dass Billy Smith wird kommen. Und zwar 14. bis 19. März wird er da sein. Und Sonntag wird auch um 10 Uhr da sein. Heilungsgottesdienst. Ich kriege schon Anfragen, Leute fragen an und wo sie Quartiere bekommen können. Leute kommen von draußen, von außerhalb. Aber auch unsere eigenen Leute sollten kommen. Und lad sie ein, Berliner. Das ist das Wichtigste. Berliner sollen Jesus kennenlernen. Du und dein Ich. Vielleicht ist es dir aufgefallen, in der Bibel gibt es immer Zwillinge. Esau und Jakob und so weiter. Und auch der Zwilling, der Thomas, der Zwilling, heißt es einmal, einer von diesen Zwillingen. Immer wieder begegnen Zwillinge. Oder zwei Paare, Ismael und Isaac. Der eine ist der Geistliche und der andere ist der Ungeistliche. Immer so, also in Zwillinge. Aber mir geht es nicht nur menschlich so, dass man doppelt ist, sondern in uns ist jemand, das bist du. Also, das ist unser Reich, das ist unser Land. Es geht um deine Identität heute Abend. Wer bist du wirklich? Wirst du gelebt oder lebst du? Wer lebt dich eigentlich? Nicht, was andere sagen, bist du, sondern was du sagst, dass du bist. So, wer sein Ich richtig versteht, der kann es richtig ausleben. Und ich meine nicht das Ego. Ich will. Weißt du, das ist ich, mein Trotzkopf. Nein, dieses Ich, das von Gott geschaffen worden ist, das auf ein Du angelegt ist. Du und dein Ich. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, das ist das eine Mal. Und wer sich selber richtig kennt, sich richtig versteht, der kann auch mit sich selbst dann umgehen und natürlich auch die anderen. Du und dein Ich. Gott hat die Menschen etwas niedriger gemacht als die Engel. Also, du hast etwas Göttliches in dir, etwas Ungewöhnliches, etwas Einmaliges, das einem Tier wird nicht einfallen, beim Herrchen 5 Euro zu klauen, zum Metzger zu rennen und sich dann eine Wurst zu kaufen. Aber dir kann das einfallen. Und noch was. Also dir, du kannst dich erinnern, und zwar auf lange Zeit, und manche Sachen kannst du nicht vergessen, manchmal kannst du nicht vergeben. Du und dein Ich. Äußerlich kannst du vieles. Äußerlich kannst du sagen, will ich damit nichts zu tun haben, aber da innen drin ist irgendjemand, der sich alles merkt und der sich alles notiert. Was es auch immer ist, das schlechte Gewissen. Also, du hast uns etwas niedriger gemacht als dich selbst. und vielleicht leuchtet es da ein. Also du hast dein Unterbewusstsein, dieses verborgene Ich. Für Gott sind wir kleine Götter, und das weiß sogar auch der Teufel. Das weiß er auch sogar, dass du göttliche Autoritäten hast, also Vollmachten. Ich gebe euch Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Ich werde morgen nochmals auch auf das Thema eingehen. Auf deine Reaktionen kommt es an. Wenn du nicht das nützt, was Gott dir gegeben hat, da fütterst du den Teufel damit. Also der Teufel benutzt das, was du nicht gebrauchst, das, was Gott dir gab. Der Mensch unterscheidet sich von Tieren. Das Tier lebt von Instinkten. In Prediger Kapitel 3, Vers 18, da heißt es, wir sind wunderbar zubereitet worden, also nicht nur im Mutterleib, sondern unser ganzes Leben, unser ganzer Umstand. Wir haben Verstand, wir haben Geist, wir sind also Geisteswesen, wir können kommunizieren. Aber die meisten Leute führen nur Selbstgespräche. Die haben ihr anderes Ich noch nicht entdeckt. Und deshalb ist es nicht gut, dass der Mensch allein ist, nur mit sich selber, sondern Gott hat einen Partner oder Partnerin hier geschaffen, so dass er Ja und Nein sagen kann, willst du nicht, also dass man sich entscheiden kann. Der Mensch kann Ja und Nein sagen, das ist also ein Wesen göttlicher Art. Er kann der Versuchung widerstehen oder kann sich einfach treiben lassen. Das ist der Mensch. Er muss nicht auf dieses Glatteis sich führen lassen, nicht überall mitmachen und nicht überall dabei sein und alles mitnehmen, was man ihm so gibt, wie ein Staubsauger, alles schlucken. Nein, der Mensch kann sortieren, kann wählen. Der Mensch kann sich entscheiden. Und das sollte er tun, auf jeden Fall. Der Mensch fühlt Schmerz. Nun, die Tiere fühlen auch Schmerz, aber der Mensch kann das über Jahre, selbst wenn das schon längst vorbei ist, diese inneren Wunden, kann er lange behalten. Und obwohl alles verheilt ist, alles vergangen, alles vergeben worden ist, ich kann das nicht verkraften. Ich kann das nicht vergeben. Ich kann das nicht vergessen. Oder besser gesagt, ich will das nicht vergessen. Der Mensch hat also auch einen starken Willen. Gott weiß, was er uns zumuten kann. Also ich versuche damit vorzupirschen bis zu diesem Thema, du und dein Ich. Er weiß, was er dir anvertrauen kann. Also da ist also nicht alles, was du tun solltest oder weißt, was du tun solltest, solltest auch tun. Gott ist nicht wie der Teufel, der dich einfach nur in die Knie zwingt. Mach das und so weiter. Gott hat uns freien Willen gegeben. Weißt du, du kannst anderen Lebewesen nicht gleichgültig sein. Du kannst das, wenn du willst. Manchmal tust du das auch. Aber Gott hat uns freie Wahl gegeben, auch Schmerzen auf sich zu nehmen, das Kreuz auf sich zu nehmen, also mitfühlen und mitleiden mit anderen, für andere zu beten. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir können natürlich sagen, ich will mit anderen nichts zu tun haben. Du und dein Ich. Dein Ich. Du willst vielleicht, äußerlich möchtest du, aber du merkst, bei mir ist eine Blockade, irgendetwas blockiert mich. Ich kann gar nicht auf andere zugehen. Also du und dein Ich. Denk über dein Leben nach, was dein Leben so alles ausmacht. Du bist dem Schicksal manchmal so machtlos und hilflos ausgeliefert. Vom Können her, von den Fähigkeiten her, kannst du alles. Aber wenn es darauf ankommt, bist du zu feige. Dein Ich. Oder dein Inneres oder dein Äußeres. Ich, eins von diesen beiden. Also eins will nicht. Und eins kann nicht. Und dann ist so ein Widerstreit in dir. Also das Wollen habe ich wohl, aber mir fehlt das Vollbringen. Du und dein Ich. Es kommt der Tag, so sagt uns die Bibel, wo wir dann eins sein werden, wo wir sehen, wie wir es waren. Da kommt der Zwilling, der andere, das Original, das, wie Gott uns gewollt hat und geschaffen hat. Dieser Zwilling wird vorgestellt und uns gezeigt, das hättest du sein können, dieses der andere. Und oft ist es so, du und dein Ich, manchmal willst du jemand anders sein. Du möchtest nicht der sein, der du bist. Du möchtest irgendwie jemand anders kopieren. Und du weißt, das bin ich gar nicht. Ich reg mich so auf über mich selber, dass ich immer wieder aus dem Häuschen fahre oder mich unmöglich benehme. Du und dein Ich. Wir müssen auch so durch manche Sachen durch. Beide, du und dein Ich. Das ist das alles, was du hast, was du bist, was dich ausmacht, dein Wesen, deine Art, deine Persönlichkeit, dein Charakter. Und du merkst, innen drin, das Wollen habe ich wohl. Das Wollen habe ich wohl. Ich will, aber es vollbringen. Wenn es darauf ankommt, falle ich durch, versage ich. So, wir sind also Menschen, wir sind so halbiert. Nichts Ganzes, und der Mensch ist, wie ich habe in den letzten Tagen auch gesagt, ein unvollendetes, unvollkommenes Wesen. Und da brauchen wir die Hilfe Gottes, du und dein Ich. Wir brauchen beide Gott, also ich und mein Ich. So, wir brauchen beides. Ich möchte auch für mich selber hier sprechen. Wenn Gott in uns ist, ist alles ganz anders. Wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann ist mein Ich nicht mehr mein Ich, ich will, ich möchte oder so weiter. Weißt du, diese Proklamation kannst du nicht sprechen, nur im Fleisch. Du musst schon im Geist sein, dann kannst du die Proklamation auch richtig aufsagen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, wenn du Jesus begriffen hast, Jesus erkannt hast, Gott in uns macht uns anders als Tiere, gibt uns eine andere Haltung. Der Gott in uns macht uns schöpferisch, dieser Gott in uns, also plötzlich sind wir kreativ von innen heraus. Eigentlich, du siehst, ich möchte das machen, ich möchte das machen, das sollte gemacht werden, dies sollte gemacht werden, jenes sollte gemacht werden. Aber dann, wenn es darauf ankommt, von dem einen Ich zu dem anderen Ich, dann merkst du, nee, das schaffen wir gar nicht. Erst durch Gott sind wir eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch, ein neues Wesen. Aber da muss eines noch vorausgehen, um eine neue Schöpfung zu werden, musst du sterben, muss das Alte vergehen. Und das ist das Schwierige, du und dein Ich. Mein Ich zu kreuzigen, meinen alten Menschen zu kreuzigen, mein Ego zu kreuzigen, mein Stolz zu kreuzigen. Ich will nicht. Weißt du, der Mensch ist eigentlich unverwüstlich. Und hier gibt es nur eine Möglichkeit. Ich komme selber mit, ich lege an mir selber die Hand an. Also es ist kein Selbstmord, aber das ist Freitod in Raten. Ich will und ich dränge mich an und ich lasse den alten Adam und die alte Eva nicht hoch. Die möchten ständig hochkommen. Erst durch den Heiligen Geist leben wir nicht mehr nur nach unseren Instinkten, Bedürfnissen, Wünschen, Träumen und Illusionen. Nein, da fangen wir an, so zu leben, wie das innere Ich, das göttliche Ich will. Das göttliche Ich. So, dann sind wir nicht mehr von den Umständen beeinflussbar. Wir leben ein anderes Leben, eine ganz andere Art. Erst durch Gott sind wir anders. Und wir wissen, wir können anders werden. Dann können wir die ganzen Untugenden, die der alte Adam, die alte Eva haben, die ganzen Untugenden, kann das von innen heraus, können wir verändern. Und der Mensch verändert sich von innen nach außen und nicht so sehr von außen nach innen. Also das ist also auch diese Art, du und dein Ich. Dein göttliches Ich, zuerst muss das erneuert werden, das Gott dir gegeben hat. Und ich will Menschen machen nach unserem Bilde, dass sie uns gleich sein, so etwas niedriger wie Gott. Aber sie sollen das Image Gottes in sich haben, sollen schöpferisch sein, sollen ihr Wort, soll Macht haben, soll Autorität haben, sie sollen Befehle austeilen können. Das ist der Mensch. In dir steckt etwas Göttliches, aber das ist durch die Sünde verloren gegangen, verstümmelt, verdorben. Ohne Gott, Entschuldigung, wenn ich das so denke und sage, ohne Gott sind wir nur Mischlinge. Nichts Ganzes und nichts Halbes. Wir sind nichts Konkretes. Wir können uns nicht konzentrieren auf den Herrn. Ohne Gott kannst du nicht auf Gott dich konzentrieren. Du musst zuerst mal Gott gesehen haben, so ein Stern, ein Licht gesehen haben, Lichtblick gehabt haben, und dann kannst du dich erst in der Dunkelheit auf Gott konzentrieren. Also in seinem Licht sehen wir das Licht, heißt es mal in der Bibel. Ohne Gott können wir eigentlich mit uns selber nichts anfangen. Dann sitzen wir da, bestellt und nicht abgeholt, und fragen uns, warum sind wir hier, was ist mit mir los? Wir sind auf die Ewigkeit angelegt. Aber deshalb brauchen wir Gott, der aus der Ewigkeit in unser Leben hineinkommt und hineingreift und uns dann brauchbar macht. Sonst sind wir so, wie es in der Bibel einmal heißt, es von den Irrlehrern und Gottlose, sie sind unvernünftige Tiere. Weißt du, unvernünftige Tiere, die rennen mal dahin, mal tun dies, mal jenes, aber nichts Rechtes. Du und dein Ich. Erst durch Jesus kommen wir aus unserer Geschöpflichkeit, Menschlichkeit, dem irdischen Dasein heraus, aus dieser Niedrigkeit. Er hat sich erniedrigt, um uns abzuholen, kommen wir heraus. Erst dann werden wir Kinder Gottes. Kinder Gottes haben eine andere Identität. Dann bekommen wir seinen Charakter. Dein Ich wird Jesus ähnlicher, dein Temperament wird Jesus ähnlicher, deine Persönlichkeit wird Jesus ähnlicher, also durch Jesus. Aber den muss man aufnehmen zuerst einmal. Und wir Menschen nehmen auf, verarbeiten das und dann geht es wieder zu Gott zurück. Im Predigerbuch, im Predigerbuch heißt es 31 Mal unter der Sonne, gibt's nichts Neues. Also es ist alles, wie es ist, da kannst du nichts ändern, das kommt immer wieder, es wiederholt sich, es gibt nichts Neues, es ist nichts anderes, es ist überall das Gleiche, es ist kein Unterschied. Jeder muss seinen alten Menschen irgendwie bearbeiten, es ist ein Klotz da, Brocken und manche sind ein harte Brocken. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind schon manchmal ganz schön stur und können also unseren Dickkopf da durchsetzen und sagen, nee, das will ich nicht. Keine 10 Pferde bringen mich dorthin. Aber Jesus und der Heilige Geist helfen uns. Sie sind ja die Helfer, der Tröster. Der Heilige Geist ist ja der Beistand, der uns zur Seite steht. Wenn Gott bei uns ist, dann ist es egal, wo wir uns tatsächlich befinden. In dieser Welt, im Leben oder im Tod. Also ich meine, ob wir im Tal befinden oder ob wir in der Wüste sind oder egal, wo wir leben. Wenn Gott bei uns ist, fürchte ich kein Unglück, keine Schwierigkeit, keine Anfechtung. Weißt du, wenn Gottes Hand über unserem Leben ist, werden wir gehalten. Und es ist egal, dann, ob du arm oder reich bist, denn du sollst aus dich was machen. Wir sollen ja kreativ sein. Und bevor ich die Welt verändere, muss ich mich selber verändern. Und ich muss mich selber besiegen. So, du und ich. So muss ich zuerst mal an mir arbeiten. Bevor ich anderen was gebe, muss ich was empfangen. Wer nichts hat, kann auch nichts geben. Also, du magst äußerlich haben und alles verstehen, aber versteht auch dein Herz das? Oder, wenn dein Herz versteht, verstehst du wirklich? Mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Das sagt die Bibel einmal über die verstockten Menschen. Also, man kann also in dieser Welt leben und von der anderen Welt nichts vernehmen. Warum? Weil man keinen Draht dazu hat, keine Antenne für Gott und dem Jenseits. Wenn du etwas tun musst und dein Ich nicht mitmacht, wirst du überfordert. Wenn Gott dir nicht hilft, deinem Ich, äußerlich sind wir alle gleich, sind wir Roboter, Maschinen, ja, wir funktionieren technisch. Aber was nützt das technische Funktionieren, wenn der Geist nicht da ist? Der Mensch ist ein Geisteswesen und der Geist Gottes muss uns treiben, muss uns anspornen, muss uns inspirieren und das kommt immer von Herzen aus. Das kommt immer aus der Seele heraus. Also der Mensch ist ein geistiges, seelisches Wesen und erst durch Gott haben wir mehr Licht, erst durch Gott haben wir mehr Kraft, erst durch Gott haben wir mehr Freude, dann können wir mit Begeisterung die Dinge tun. Du weißt nicht oft, was soll das werden, wohin soll das hinführen, aber der Herr hat die Kontrolle. Weißt du, dieser höhere Geist, lass mir mal für Gott den Namen höherer Geist, dieses höhere Wissen nehmen und sagen, Gott weiß alle Dinge im Voraus. Also noch ehe sie bitten, hat er schon die Antwort parat. Und Gott möchte jetzt der Herr deines Lebens werden. Und du und dein Ich. Dein Ich wird nicht zerstört, wenn du Christ wirst. Viele Menschen denken, ja, da darf ich nichts mehr mir wünschen. Dann darf ich nicht mehr ich sein, sondern da muss ich immer ihn sein lassen. Nein, dein Ich muss erfüllt sein von Gott, vom Geist Gottes, von der Liebe Gottes, von der Kraft Gottes. Dann kannst du dich so richtig entfalten. Wir haben in der Welt draußen, in der Finanzwelt, feindliche Übernahme. Weißt du, was das heißt, feindliche Übernahme? Da kauft irgendwo jemand 51% der Aktien. Und das ist es, dann hat er dich übernommen. Wenn er 51% von irgendetwas gekauft hat und du weißt, der besitzt ich nicht mehr diese Aktien, sondern irgendjemand. Aber weißt du, was dieser Besitzer macht? Er sagt, ich will gar nicht die Firma kassieren. Ich will dich jetzt als Geschäftsführer einsetzen. 51% gehören mir, ich habe das letzte Wort, ich habe das Sagen, aber du bist Geschäftsführer bei mir. Und so ist ich und du und dein Du und dieses göttliche Ich. Gott übernimmt das, diese 51%, Gott hat das Sagen, er hat das Kommando, er bestimmt die Richtung, die Produktion, er bestimmt, wie das produziert wird, wann das Produkt ausgeliefert wird, er bestimmt alle Einzelheiten, aber du bist der Geschäftsführer. Eine spannende Geschichte. Du bist aber auch nicht mehr so verantwortlich. Es gehört auch dir noch so viel. Also 49% gehören auch dir. Aber du hast nicht das letzte Wort. Du kannst mitreden. Du kannst mitentscheiden. Du kannst Wünsche äußern. Und du kannst ja zustimmen oder sagen, nee, das könnte man vielleicht auch so machen. Aber er hat das letzte Wort. Ohne Gott wärst du überall überfordert. Für alles zu viel. Ohne Gott werden wir überall nur Verlierer. Also deshalb diese Übernahme und dann doch noch der Geschäftsführer zu bleiben. Also als ich mein Leben Gott übergeben habe, ich habe mein Leben Gott übergeben, aber er hat mich wieder eingesetzt als Geschäftsführer für mein Leben. Ich darf entscheiden, ich darf wählen, ich darf jetzt ausbauen und ich darf das ausschmücken und ausmalen und so weiter. Es ist jetzt meine Sache. Da war ein Prediger, junger Prediger, der hat beim alten Pastor gelernt und alles aufgeschrieben und alles fein notiert. Und nach einer Weile war er auch ein guter Prediger und dann wurde er eingeladen, auf einer Konferenz zu predigen. Und dann legt er los und Leute sind alles ergriffen und sagen, wo kommt ihm das alles so her, dass der junge Bruder so einen Tiefgang hat. Und der alte Pastor, der mal sein Mentor war, steht da und schmunzelt. Und nach dem Gottesdienst geht er auf ihm zu, aber dann sagt er, Bruder, das, was du heute gepredigt hast, das ist meine Predigt, mein Umriss, das ist alles von mir abgeschrieben. Dann sagt er, ja, Bruder, das stimmt, aber es ist durch meinen Fleischwolf gegangen und es ist meine Wurst. Das ist meine Wurst, es ist durch meinen Fleischwolf gegangen. Weißt du, Gott gibt dir, Gott inspiriert dich. Alles, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles, was wir haben, was wir denken, wir erfinden jetzt schon, das ist schon längst erfunden. Die Natur hat immer zuvor gehabt. Alles, alles. So, wir kopieren alles nur, aber dann ist es unsere Wurst. Gott weiß, wie er dich führen und leiten soll, was er dir geben soll. Weißt du, dein altes Ich, das muss zuerst einmal unter der Kontrolle Gottes gebracht werden. Dieses alte Ich übertreibt ständig, dieses alte Ich schlägt ständig aus Gott gegenüber. Weißt du, dieses alte Ich will nicht einsehen, dass Gottes Wege die richtigen Wege sind. Dieses alte Ich ist so stur, ich will nicht. Dieses alte Ich rebelliert, murrt und knurrt. Denk nur an die Israeliten, kaum sind sie draußen. Und dann fangen sie gegen Gott zu rebellieren. Gott lehrt uns die großen Wahrheiten des Lebens, jetzt halte ich fest, durch Schwierigkeiten, durch Nöte, durch Kämpfe, durch Anfechtungen. Das Leben ist, was uns Gott lehrt. Und dieses Ich zu dem Punkt bringt, wo Gott es haben will. Weißt du, Kinder, wenn sie klein sind, die kommen im Trotzalter. Alle Kinder. Wenn sie das nicht gehabt haben, die entwickeln sich nicht richtig. Jedes Kind kommt im Trotzalter, ich will nicht. Selbst wenn es noch so gut und so nützlich für sie ist, ich will nicht. Aber das ist wichtig. Wir müssen auch unseren Trotz mal sehen. Und weißt du, was sie machen? Die wollen immer nur sehen, wie weit sie gehen können. Die wollen austesten, die Eltern. Und manche Eltern sind dumm und geben nach. Man sollte nicht nachgeben, den Kerle. Also sie testen ständig. Und während wir solche Schwierigkeiten haben, nein, no, stop it, und so weiter, und wir, dann wissen wir, wo unsere Grenzen sind. Denn der Mensch muss auch seine Grenzen abstecken für sein Leben. Auch das gehört du und dein Ich. Du musst wissen, was mein Teil ist, was Gottes Teil ist, was andere ihr Teil ist, wem welche Aufgabe zusteht und wem das eine und das andere nicht zusteht. Die Einsichten, die wir dann bekommen, die helfen uns dann, andere zu ermutigen später. Weißt du, wenn du selbst nicht durch das Tal gegangen bist, selbst nicht getröstet worden bist, nicht selbst mal auf die Finger geklopft bekommen hast, nicht selbst irgendwie Lehrgeld bezahlt hast, du kannst anderen Menschen nicht dienen. Du und dein Ich. Gott will, dass wir veredelt werden, dass wir Qualität, nicht Quantität, Menge an irgendetwas, sondern nein, dass wir unser Leben Qualität produziert. Wir lernen andere mit dem, was wir selbst gelernt haben oder lehren andere. Wir erleben was und das Erlebnis geben wir weiter. Als Pastor hat man eine schwierige Aufgabe. Es ist so, ich muss das, was ich euch erzähle, erlebt haben. Oder wenn ich es noch nicht erlebt habe, dann werde ich es erleben. Also das ist unsere Funktion. Und das ist auch so, wir geben Zeugnis und wir zeugen, was Gott getan hat. Und manchmal geben wir Zeugnis, was wir noch gar nicht erlebt haben. Auch das gehört dazu. Ich war noch nie im Himmel. Und dennoch habe ich den Himmel in mir. Und erzählen dann vom Himmel und schwärmen vom Himmel und wir werden den Himmel erleben. Also wir sind also Menschen, die in zwei Welten pendeln und tendieren. Diese Welt und die andere Welt. Bewusste und die unbewusste. Und eigentlich die bewusste Welt ist so klein. Wir werden eigentlich von der unterbewussten Welt gesteuert, von unserem Unterbewussten. Dass ich hier stehe, ist nicht, weil ich stehen will, sondern mein Unterbewusstsein sagt, steh auf deine Füße, halt dich fest oder was auch immer ist. Mein Unterbewusstsein sagt mir immer, ich muss nicht mehr nachdenken. So, wenn dein Ich von Gott erfüllt ist, dann musst du nicht mehr nachdenken, wie lebe ich heilig, wie lebe ich gerecht, wie lebe ich gottesfürchtig, wie lebe ich gottselig. Das ist schon automatisch. Das funktioniert schon automatisch. Wenn du von Gott gestärkt worden bist, dann kannst du andere automatisch stärken. Dann bist du eine Säule, so ein Pflock, so eine Festung. Erst wenn Gott dich geführt hat, kannst du auch andere führen. Also zuerst mal muss bei dir das große Wunder der Erneuerung passieren. Deshalb heißt es auch im Römer 12, erneuert euer Sinn, erneuert eure Gedanken. Viele Christen sind mit dem Christentum überfordert. Gott kann mit ihnen nichts anfangen, weil sie so mit sich beschäftigt sind. Und ich meine mit dem Fleisch, mit den Äußerlichkeiten, mit ihren Problemen. Da beten sie um Parkplatz, da beten sie um, was weiß ich, um irgendwelche Dinge, dass sie wieder ein neues Kleid kriegen und noch ein paar neue Schuhe. Oder wir sind besorgt über das Essen und Trinken. Ja, du kannst mit dem Kopf schütteln, aber das ist so. Das ist so. Wir sind so mit dem Natürlichen beschäftigt. Wir sollten zuerst einmal mit dem Übernatürlichen und Unnatürlichen, den Unbewussten, Unsichtbaren in uns beschäftigen, uns auf Gott konzentrieren. Dann wird es plötzlich warm, wie wir im Zeugnis gehört haben. Dann werden wir entfacht. Erst das Reich Gottes soll an erster Stelle stehen. Wir sollten lernen, uns mehr Zeit für das Reich Gottes zu nehmen. Und wenn du merkst, wenn du für Gott da bist, wenn du Gott dienst, dann fliegt dir alles zu. Und es wird euch zufallen, so wie es heißt. Viele Menschen sind nur mit sich beschäftigt, mit ihrer Familie, mit ihrem Kümmerchen und mit ihren Kleinigkeiten und denken, das ist die große Welt. Die Welt ist viel größer. Milliarden von Menschen sind auf dieser Welt. Und du musst nicht nur mit dich beschäftigen. Bei uns ist alles verloren. Nein, die ganze Welt ist verloren. So, und Gott liegt die Welt am Herzen und nicht nur irgendwie ein paar Euro, die du verloren hast. Viele Menschen haben ihre eigenen Probleme nicht gelöst und dann versuchen sie den anderen den Knoten aufzumachen. Und selber sind sie gefangen und sind gar nicht frei. Also bevor du anderen Menschen dienst, musst du und dein Ich verändert sein. Du und dein Ich. Manche Menschen benehmen sich wie wilde Tiere, nach dem Gesetz, nach dem Buchstaben nur, werden getrieben vom Instinkt. Mal da, mal dort. Aber wir können anderen Leuten nicht helfen, solange uns Gott nicht geholfen hat. Solange Gott uns nicht auf die Spur gebracht hat. Solange wir nicht selbst geheilt sind. In der Bibel heißt es, bei den Priestern, Leviten, ein Priester soll keine Geschiedene heiraten. Wir haben nicht gesagt, dass du nicht als Geschiedener oder Geschiedene nicht heiraten solltest. Aber in der Bibel steht es, ein Priester sollte keine Geschiedene heiraten. Warum? Wenn du darüber nachdenkst, dann musst du eines wissen, der Priester soll ein Seelsorger sein, der Priester soll anderen Menschen dienen. Und wenn er mit einer verletzten Person zusammen ist, eine Person, die verletzt ist, verwundet ist, abgelehnt worden ist, dann wird er auch früher oder später auch diese Ablehnung weitergeben. Denn wir geben mit dem, mit was wir zusammen sind, das empfangen wir und geben weiter. Wenn du viel mit Jesus bist, mit glücklichen Menschen, dann gibst du Glück weiter, dann gibst du Frieden weiter. Bist aber mit negativen Menschen, Pessimisten oder Nörgler oder Kritiker oder Leute, die Ärger haben und den Ärger nicht aufgearbeitet haben, die bringen den Ärger zu dir nach Hause und dann bist du auch schließlich dann überall verärgert. Also zuerst einmal bei sich selbst anfangen. Du und dein Ich. Du musst zuerst mal entlastet sein, befreit werden, du musst zuerst mal anders sein. Du und dein Ich, in Lukas Kapitel 12, Vers 24 erzählt Jesus eine schöne Geschichte, auch wieder von zwei Sachen, von zwei Sperlingen. Da heißt es, werden nicht zwei Sperlinge für einen Cent gekauft und fällt nicht einer auf die Erde ohne dem Wissen eures Vaters im Himmel und so weiter. Sogar eure Haare, und das sind mehr als zwei, sogar eure Haare auf eurem Haupt sind gezählt. Und er weiß also alles viel mehr. Und dann sagt der Herr Jesus, und ihr seid vorzüglicher oder wertvoller als einer dieser Sperlinge. Natürlich, das ist nicht irgendwie orientalische Übertreibung, was da erzählt wird. Das ist knallharte Realität. Zwei Sperlinge für einen Cent. Also du bist von Jesus erkauft. Und Gott weiß, was in deinem Leben noch los ist, was in deinem Leben fehlt, was in deinem Leben noch runterfallen muss. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Gott weiß diese Kleinigkeiten. Du und dein Ich. Das Gute, das ich tun will, sagt der Apostel Paulus, das tue ich nicht, Römer 7. Ich, elender Mensch. Vielleicht geht's dir auch so wie diesem guten Apostel. Das tue ich nicht. Da ist irgendwo eine Blockade da. Der Geist ist willig, aber das Fleisch, dieses verfluchte, verdammte Fleisch, oder bist du schon so edelst schon so, dass du dich aufgelöst hast, dass du nur noch von Licht und Liebe lebst. Oder wie eine Katholikin mal irgendwo in Bayern, die lebte nur noch von den Hostien und Gottesdienst, also von dem Abendmahlsbrot. Dein Fleisch und dein Geist, beides gehören zusammen. Dein Fleisch und dein Wille, das ist also, was dich immer wieder blockiert, wenn der Wille zu stark ist, wenn der alte Mensch dominiert. Im Verborgenen, das, was niemand sieht, da ist es, wo diese starken Kräfte wirksam sind. Die starken Kräfte sind nicht in der Öffentlichkeit wirksam. Du wirst dich in der Gemeinde zusammenreißen. Du wirst dich auf der Straße zusammenreißen. Du wirst in der Gesellschaft, wo du auch immer bist, dich zusammennehmen. Du wirst also dich nicht durchgehen lassen. Aber zu Hause, daheim, im Alltag, da geht manchmal der Gaul durch. Du und deine Fähigkeiten, du und deine Kraft. Und du merkst, du, ich bin gar nicht. Viele Leute sind draußen in der Gesellschaft, in der Firma zum Beispiel, da sind sie Helden. Aber zu Hause, da sind sie Mäuschen. Pantoffelhelden, Schürzenjäger oder was sonst noch. Also das ist sie ganz klein. Aber zu draußen, da geben sie große Töne. Wir sind so stark, wie wir zu Hause sind, im Alltag. So stark sind wir auch dann draußen in Wirklichkeit. Du und alle deine Bewohner, also du und dein Ich, alle deine Bewohner. Wie heißt es in der Bibel alles? Einmal, alles was in mir ist, lobe den Herrn. Überleg einmal, was alles in dir drin ist. Alles was Odem hat, alles was irgendwie lebt, lobe den Herrn. Dies das Innere, sollte Gott dich loben. Nicht nur die Zunge. Sie kommen zu mir mit ihren Lippen und ihre ganzen Gesänge und so weiter sind Geplärr nur und weiter nichts. Ich zerreißt eure Kleider, zerreißt eure Herzen. Das ist, was Gott will. Also, alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Alles, was Gott uns gegeben hat, soll Gott loben. Gott hat uns Verstand gegeben. Der sitzt irgendwo drin, der soll Gott loben. Gott hat uns Gefühl gegeben. Mein Gefühl soll Gott loben. Wie lobe ich Gott mit meinem Gefühl? Natürlich kann ich Kopfstand, Handstand, Bauch, was weiß ich, Tanz machen, alles mögliche. Ich kann alles mögliche machen. Aber die Gefühle, sich wissen, wo sind die Grenzen, wie kanalisiere ich meine Gefühle. Das ist ganz arg wichtig. Ich komme nachher mit den Gefühlen noch, denke ich, dass ich vielleicht noch dazu komme. Weißt du das? Manchmal sind wir so ausgelassen. Ach, das ist der Heilige Geist, die Freiheit des Heiligen Geistes. Ich habe Freiheit. Und als geistliche Menschen haben wir die Freiheit. Aber die Freiheit ist auch Kontrolle, Beherrschung. Alles, was Gott in dir ins Leben gerufen hat, lobe den Herrn. Alles, was er in dir hineingepflanzt hat, lobe den Herrn. Das soll alles zur Ehre Gottes dargebracht werden. Also, wir sollen unseren Verstand haben, wir sollen unser Gefühl haben, wir sollen unseren Willen haben, wir sollen sogar unseren Dickkopf haben, aber alles zur Ehre Gottes. Wir sollen unsere Temperamente haben. Und ich sehe, wenn ich so die Bibel aufmerksam studiere, Gott benutzt die Temperamente. Was wäre der Apostel Paulus, wenn er ein Melancholiker gewesen wäre? Der wäre schon längst der wäre irgendwo sitzen geblieben und nicht mehr weitergegangen. Aber als Choleriker, oder was wäre Petrus, der hätte nie das Himmelreich den Juden, den Samaritern und so weiter aufgeschlossen. Er war Sanguiniker, er hat geredet in neuen Sprachen. Er und die Elf traten auf und sprachen. Sein Herz war so voll und er trug ja sein Herz auf der Zunge und redete und pries Gott und so weiter. Weißt du, Gott hat diese Temperamente gebraucht. Moses, ein sehr sensibler Mensch, zu sensibel sogar. Und unser Temperament muss geheiligt werden. Du und dein Temperament. Du kannst natürlich, wenn da was schief geht, gleich eine Ohrfeige jemand verpassen. Das ist möglich. Aber sich zu beherrschen, zu korrigieren, Liebe zu üben und zu sagen, nein, Johannes, das tut man nicht, sowas tut man nicht. Gott hat in dir Träume hineingelegt, Visionen und so weiter, die sollen Gott verherrlichen. Deine Fähigkeiten, deine Gaben und Talenten, die solltest du gebrauchen zur Verherrlichung Gottes. Also die hat er gegeben und er hat abgezählt, dem einen ein Talent gegeben, dem anderen zwei Talente gegeben, dem anderen drei Talente oder wie auch immer. Gott hat dir Energie und Kräfte gegeben. Du kannst deine Stimme erheben oder deine Stimme missbrauchen. Und guck mal, Die ganzen Superstars, ob jetzt Elvis Presley ist oder Michael Jackson oder Tina Turner und so weiter, sie haben alle irgendwo zuerst einmal im Reich Gottes gedient. Sie waren zuerst mal in der Kirche oder haben für die Kirche gesungen oder und so weiter. Und dann auf irgendwelche Art und Weise sind sie dann vermarktet worden und dann singen sie für den Teufel, für die Welt in aller Liebe. Sie haben ihre Talente missbraucht. Und die meisten Leute, die irgendwo Superstars sind, missbrauchen ihre Schönheit, missbrauchen ihre Fähigkeiten, ihr Können und ihre Beziehungen, ihre Kontakte. Man kann alles missbrauchen. Aber die Bibel will, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist und alles, was Gott gegeben hat. Und gerade so diese Superstars, die Sänger, eigentlich sollten sie in der Gemeinde Anbetungsleiter sein. Stell dir mal vor, wenn Elvis Presley hier wäre und Anbetung leiten würde, oder die Beatles. Die könnten das tun, aber was machen sie? Rimmidimmi, viel Krach, viel Lärm, unterhalten Leute und vermitteln dann irgendwelche Botschaften. Und jeder Mensch hat eine Botschaft. Jedes Ich, jeder, der sich irgendwie outet, hat eine Botschaft in sich. Sogar unser Benehmen, unsere Reaktion, wir werden morgen darüber sprechen, und so weiter, wie ich zu einer Sache stehe, ich muss noch gar nicht sagen, ich muss nur mit dem Kopf schütteln, ich kann einem Kraft geben oder die Kraft nehmen, schon allein nicken, deine Träume, deine Gaben, deine Talente, deine Entschlossenheit ist eine Gabe Gottes. Alles, was in mir ist, lobe den Herrn. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist eine Entschlossenheit. Setz das um. Entschieden, eine ganze Sache zu machen. Keine halben Sachen. Es gibt genug halbe Sachen auf dieser Welt. Deine Entscheidungen sollen Gott verherrlichen. Du und dein Ich. Deine ganzen Unternehmungen, deine Freizeit soll der Gott verherrlichen. Natürlich, du musst nicht den ganzen Tag stehen und beten und so weiter. Nein, aber du kannst ein Segen sein, andere Menschen ermutigen. Du kannst auf andere Menschen unter die Arme greifen. Du kannst deine Talente gebrauchen, um ja Reich Gottes zu bauen. Reich Gottes ist nicht Gemeinde allein. Lass uns da einfach weggehen. Reich Gottes ist, und sie kamen täglich zusammen, sie brachen das Brot und sie lobten Gott und sie priesen Gott mit allem, was sie hatten. Sie teilten das. Alles, was in mir, deine Familie und deine Beziehungen, deine Kontakte, die sollen Gott verherrlichen. Weißt du, du kannst natürlich auch im fremden Joch ziehen. Du kannst mit denen mitmachen und genau das Gegenteil tun, was du tun solltest. Und du kannst sogar für den Feind arbeiten, statt für Gott. Wir können also unser Leben so und so gebrauchen. Beides liegt in unseren Händen. Wenn wir dem Feind Gelegenheiten geben, missbraucht er das alles. Also wir sollen das Reich Gottes bauen, mit allem, was wir haben, was wir sind, was wir können. Reich Gottes ist die Schöpfung. Reich Gottes sind die Menschen. Reich Gottes, ja, das bist du, das bin ich, das sind wir, das ist die Gemeinde. Und wir sollten uns Zeit für das Reich Gottes nehmen, an erster Stelle. Arbeite nach dem Bauplan Gottes. Also dein Ich muss nach dem Bauplan Gottes funktionieren, wie Gott es will, so arbeite ich. Wir sollen nur ein Abglanz seiner Herrlichkeit sein. Also du denkst, das ist zu einseitig. Also das ist ja Überforderung, einfach ein Abbild Gottes zu sein. Also nach dem Bauplan Gottes, nicht mehr meine Ideen. Nein, Gott lässt dich kreativ noch. Gott gibt dir noch so viel Spielraum, dass du das gar nicht ausschöpfen kannst. Wenn du von Gott eingesetzt bist, dann ja, mach deine Wurst. Gestalte deine Wurst. Brate und schmore, und dann kannst du noch so vieles daraus machen. Es liegt an dir, was du daraus machst. Mach mir diesen 49% als Geschäftsführer. Es liegt an dir. Du hast noch genug Raum. Ja, manche Leute denken, ich muss meinen Kopf durchsetzen. Nein, der Herr hat das letzte Wort. Und dann, nachdem du seine Entscheidung gehört hast, dann kannst du sagen, wo kann ich einen Kompromiss machen? Ich und der Herr, wo können wir eins sein, diesen gemeinsamen Nenner zu finden? Was ist der gemeinsame Nenner? Du denkst, dass das einseitig ist, gewiss. Du kannst nur einem Herrn dienen. Das stimmt, das ist wahr. Aber wenn du dann Gott dienst, wirst du auch was verdienen. Wird dir auch was rausspringen. Wirst du auch davon profitieren, wenn du anfängst, dem Herrn zu dienen. Wenn du Gott dienen willst, musst du noch etwas tun. Du und dein Ich, du musst aus diesem System raus, in dem wir alle Menschen drinstecken. Aufstehen, Zähne putzen, essen, arbeiten, Mittagessen, Arbeiten, Kaffeepause, Feierabend, schlafen oder nach Hause gehen und dann zu Hause sein. Diese Routine, wir müssen raus aus der Routine. Wir müssen spontan werden. Du und dein Ich, dein Herz will spontan werden sein. So mal auf den Hintern, wie es bei euch war, damit ihr euch treffen könnt. So ein Klaps. Weißt du, Spontanität. Leider fehlt in dieser Welt so viel an Spontanität. Du könntest viel überzeugender auftreten und so weiter, wenn du spontan wärst. Weißt du, der Feind kann dich immer reinlegen. Und viele Christen wundern sich, warum werden wir immer reingelegt, warum erwischt gerade mich? Weil du in der Routine lebst. Weißt du, der Feind spioniert deinen Routinengang, wie du aufstehst, wann du aufstehst, wo du hingehst, wann du wieder heimkommst und so weiter. Du wirst ausspioniert. Und da werden die Fallen gelegt. Du musst spontan werden, Bruder, Schwester. Weißt du, Gott hat Besseres für dich, als nur diese Routine vorbereitet. Etwas, was Großes für mich groß geworden ist, was ich euch weitergeben möchte, du und dein Ich. Paulus ist überzeugt, Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn. Nicht, dass ich jetzt sterben will. Ich habe keine Lust zu sterben, aber ich muss sterben. Jeder muss sterben. Und Paulus weiß, dass wenn er gestorben ist, erst dann kann er auferweckt werden. Erst dann kann er auferstehen. Und das, was du beim Sterben hergibst, also wenn du stirbst, das hast du hergegeben. Bei einem Toten kann man nichts mehr holen. Solange du noch lebst, kann man dir immer noch was holen. Wenigstens Ohrarbeißen. Wie Petrus schlägt dem Malchus da das Ohr ab. Also man kann irgendetwas dir noch rauben und dich missbrauchen. Aber wenn du tot bist, kann dich niemand mehr anfechten. Der Tote steht über das Leben. Lebe ich, so lebe ich in Christus. Sterbe ich, so bin ich auch in Christus. Weißt du, Leben ist nicht leicht und Sterben ist nicht leicht. Beides ist so schwierig und kompliziert. Und beides ist eine harte Entscheidung. Will ich das und nicht? In Römer 14 sagt er, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir sind des Herrn. Das ist das Geheimnis, du und dein Ich. Wir sind des Herrn. Wem gehörst du jetzt eigentlich? Seid ganz ehrlich. Wem gehörst du? Dir selbst? Dem Teufel? Der Welt? Niemand? Den Eltern? Wem gehörst du eigentlich? Dem Mann? Der Frau? Wem gehörst du? Den Kindern? Der Natur? Der Schöpfung? Und das ist die Kunst des Glaubens, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, ich bin entschieden. Ich lebe für den Herrn. Aber das hat Konsequenzen. Wenn du dich für den Herrn entschieden hast, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wenn du diese Entscheidung triffst, ich warne dich und mich nochmals warnen, dann musst du aufhören zu existieren, dann gibt es nicht. Du bist gestorben. Du musst jetzt lernen, die Kunst des Glaubens als Toter weiterzuleben. Als Toter weiterzuleben. Wie lebt man als Toter weiter? Versuch diesen Gedanken nachzugehen und zergehen zu lassen. Wer gestorben ist, dessen Ich, sein altes Ego, gibt's nicht mehr. Den kann's kneifen, beißen, schlagen, anspucken, ankotzen. Passiert nichts. Der ist gestorben. Den kannst du in Stücke zerhacken. Passiert nichts. Den kannst du alles nehmen, sein ganzes Möbelar zum Müll tragen. Dem passiert nichts. Der regt sich nicht mehr aus. Der sagt nichts. Sind wir gestorben? Also so, du merkst, wie wir es an dem Faden leben, so hängen. Wer gestorben ist, der hat ein ausgetauschtes Herz, der hat andere Gefühle. Wer gestorben ist, der fühlt nicht mehr so wie bisher. Ach, der hat mich nicht angeguckt, der hat mich angerufen, der hat mich beleidigt, der hat mich gekränkt. Der benimmt sich anders. Der hat andere Interessen, der reagiert anders. Das machen wir morgen. Da werden wir dann die Reaktionen testen. Machen wir Reaktionstest, wie schnell du reagieren kannst. Und der, wer also gestorben ist, der pocht nicht mehr auf sein Recht. Und das ist Heiligung. Geschwister, weißt du, viele Menschen beten, oh, ich möchte das und das und das. Weißt du, was Gottes Wunsch ist? Deine Heiligung. Ohne dem wir den Herrn ja gar nicht sehen können. Und deshalb müssen wir sterben. Denn nur das, was gestorben ist, wird auferstehen. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, der wird auch unsere sterblichen Leiber wieder lebendig machen. Das ist ein Paradox. Aber wir müssen sterben. Also wenn du gestorben bist, dann ist es dir egal, ob du recht hast oder nicht recht hast. Ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Also wir streiten uns manchmal, machen so Haarspalterei. Deine Haare sind auf dem Kopf gezählt. Da versuchst du, ja, das war so, nein, das war so. Und dann diskutieren wir, was da war oder was nicht war. Ist auch egal, das Leben geht weiter. Wer gestorben ist, der rühmt sich nicht mehr seiner Talenten und Gaben. Guck mal, was ich für eine schöne Stimme habe. Oder für schöne Nase. Oder für schöne Augen. Oder für schönes Haus. Oder für schönes Auto. Der rühmt sich nicht mehr. Dem ist doch egal. Der kann sowieso das nicht mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Wer gestorben ist, der verlässt sich nicht mehr auf sich selbst. Der weiß, in mir wohnt nichts Gutes. In mir wohnt nichts Gutes. Ich sage das von mir. Ich will nicht von dir sagen. Ich könnte dich beleidigen damit. Wenn ich sage, du hör mal, in dir wohnt nichts Gutes, dann bist du gleich gekränkt, kommst nicht mehr in die Gemeinde und gibst keinen Zehnten mehr und wirst böse auf mich, was der gesagt hat. Der hat mich beleidigt. Ich habe sogar in Süddeutschland in einer Zeltversammlung, habe ich oft missioniert und so weiter. Ich habe eine Anzeige bekommen von einem Zuhörer aus dem Publikum und ich habe nur mit dem Finger gezeigt und so und habe etwas gesagt, aber der Heilige Geist hat so gewirkt, dass faktisch sein ganzes Leben wurde bloßgestellt. Der hat mich öffentlich als Geschäftsmann bloßgestellt. Die Anzeige habe ich eingehandelt. Oder meine Frau muss ihm alles erzählt haben. Ich habe die Frau gar nicht angehört, bloß, oder der hat nichts gesagt und so weiter. Und war so beleidigt, ging sogar zum Gericht und zeigt mich an, der Pastor sogar, und der hat noch auf mich mit dem Finger gezeigt. Und der saß ganz hinten irgendwo. Aber du siehst, deshalb sage ich gar nichts, sondern ich gehe von mir aus. In mir wohnt nichts Gutes. Auch wenn du Geist getauft bist, auch wenn du Wasser getauft bist, auch wenn du schon lange Gott dienst, du merkst immer wieder, wir sind alle Menschen, wir irren alle, menschliches Irren. Also Irren ist menschlich so. Weißt du, wenn du gestorben bist, wenn du tot bist, dann versuchst du dich nicht mehr selbst zu verwirklichen. Dann lässt du Gott durch dich arbeiten. Dann willst du nichts mehr für dich behalten. Dann bist du froh, dass du so schnell wie möglich alles losgeben kannst, solange du noch ein bisschen Leben in dir hast. Dann verfolgst du nicht mehr deine Ziele, sondern du verfolgst seine Ziele, wenn du gestorben bist. Und es ist so wichtig, dass wir sterben, bevor wir sterben. Und denn wenn wir dann erst sterben, dann verderben wir. Also es ist so wichtig, dass du gestorben bist. Alles, was der Mensch, der gestorben ist, für Christus tut, das tut er dann in der Kraft des Heiligen Geistes. Das tut er im Glauben an den Sohn Gottes. Das tut er, weil der Herr es will. Und so weiter. Da hat er eine ganz andere Antriebskraft, ganz andere Motivation. Er ist tot. Er macht nichts mehr. Und das ist, was der Johannes der Täufer auch sagt bei der Taufe Jesu. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist dieses Sterben, Absterben. Immer mehr muss an dir und mir absterben. Bei dem, der ausgetauscht ist, der erneuert wurde, der eine neue Schöpfung geworden ist, weißt du, der nimmt sich nicht mehr wichtig. Der ist nicht gleich enttäuscht oder beleidigt, wenn es nicht gleich klappt, ob im ersten Mal oder zweiten. Der kann 100 Mal experimentieren oder noch mehr. Der kann probieren, der ist nicht enttäuscht, weil die Leute nicht zuhören, weil die Leute nicht glauben. Der arbeitet einfach, der tut seine Pflicht, der sagt, ich diene dem Herrn zur Zeit und zur Unzeit. Einfach, ich störe mich nicht, ob da zuhören. So ein Wegweiser, der den Weg hinzeigt, der steht da, ob da jemand hinguckt oder nicht hinguckt. Also, du kannst also entscheiden, bist du gestorben und dienst du wirklich dem Herrn oder, weißt du, ein paar Rosen gehören da oben drauf und ein bisschen Verzierung und ein paar Schnörkel. Also, wenn du das alles brauchst, so ein paar Titel, eine Auszeichnung. Weißt du, wenn du gestorben bist, du bleibst nicht gleich von der Gemeinde fern, wenn man dir nicht dankt. Oder wenn die Leute deine Suppe nicht essen. Oder wenn die Leute jemand anders bevorzugen oder so. Da bist du nicht gleich eingeschnappt und beleidigt und so weiter. Ja, die mögen mich alle gar nicht. Weißt du, vielleicht ist gerade ein schlechter Tag gewesen. Vielleicht war das Wetter schlecht. Ich habe auch so Gottesdienste gehabt, da war keiner in den Gottesdienst, weil es Glatteis war. Und trotzdem war ich da. Und habe mich nicht entmutigen lassen, dann werde ich die Predigt halt das nächste Mal predigen. Weißt du, diese Ichlinge, du und dein Ichlinge, diese Ichlinge sind Menschen, die gleich explodieren, regen sie gleich auf, gehen gleich aus dem Häuschen, schlagen alles klein. Das ist ein Zeichen der Besessenheit. Wenn Menschen je zornig sind, die können ganz lieb sein, ganz nett sein, aber plötzlich explodieren sie. Das ist ein Zeichen vom Okkultismus und dass die Menschen besessen sind. Und dann kommen sie gar nicht mehr runter. Aber wer gestorben ist, der bleibt ruhig. Weißt du, da faltet man die Hände und dann liegen sie da und sind versteinert. Und dann kann die Spinne in die Nase kriechen und krabbeln und so weiter. Die werden da nicht sich rumschlagen damit. Die schlagen sich nicht mehr mit diesen Dingen rum. Ich will nur sagen, das ist der Gestorbene. Das Reich Gottes besteht nur aus Menschen, die bereits gestorben sind. Das Reich Gottes kann keine lebendigen Menschen gebrauchen, die noch sagen, ich kann noch was, ich mach was, wir schaffen das mit und so weiter, selbst mit Gottes Hilfe. Weißt du, das ist oftmals ein Argument, mit Gottes Hilfe, ist nur faule Ausrede. Weißt du, der Apostel Paulus war ja auch so ein Sanguiniker, also so ein Choleriker. Ich vermag alles! Und der Heilige Geist gesagt, Bruder, was sagst du da? Das ist Blödsinn, was du sagst, du vermagst alles. Guck mal, als Pharisäer hast versagt, als Christen verfolgt. Ich vermag alles. Aber Herr, Papier ist teuer damals. Das war Gemeindepapier. War ist teuer. Aber was soll ich machen? Da hat der Herr gesagt, mach, komm mal, durch den, der mich mächtig macht. Ich vermag alles. Weißt du, wir sind gerne solche Vorpauliner. Wie Paulus vor seiner Bekehrung war. So wie der Mensch vor dem Zerbruch war. Weißt du, wir müssen alle von unserem hohen Ross runter. Wir müssen alle von unserem hohen Ross runter. Als er dann auf der Straße von Damaskus im Staub war, oh, Brüder, zeig mir den Weg. Wo geht's jetzt lang? Ich sehe nicht mehr. Ich war auch mal 3 Tage blind, aber weil ich nicht aufgepasst habe beim Schweißen. Und da sagt mein Lehrherr, bitte, wenn du schweißt, nicht in die Flamme gucken. Aber irgendwo ist meine Elektrode hängen geblieben und ich wollte gucken und das hat geblitzt und geleuchtet und plötzlich meine Augen brennen, ich sehe nichts mehr. Und ich weiß, wie das ist, wenn du die ganze Zeit gesehen hast und dann plötzlich nichts mehr siehst. Und ich kann den Apostel Paulus sehr gut verstehen. 3 Tage blind. Und dann fing er an zu beten. Sein Ich. Weißt du, was habe ich ja alles falsch gemacht? War ich nicht ein Eiferer? War ich nicht ein Pharisäer? War ich nicht ein Benjamiter? War ich nicht das und das und so weiter? War ich nicht beim Professor Gamaliel? Habe ich nicht eine tolle Ausbildung? Jetzt ist alles im Graben. Jetzt liegt er auf der Straße, jetzt ist er blind. Und jetzt, oh Gott, wie geht's mit mir jetzt weiter? Jesus habe ich verfolgt. Weißt du, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das hat er gelernt im Laufe der Jahre. Das hat er gelernt. Dieses Ich, dieses göttliche Ich, das muss in uns geboren werden. Das muss durch den Heiligen Geist in uns erzeugt und fabriziert und hergestellt werden. Dieses göttliche Ich. Dann kannst du sagen, ich vermag alles. Und dann brauchst du nicht mehr sagen, Christus, dann weißt du, dass du diese andere bist. Dann kannst du proklamieren. Sonst klappt das Proklamieren gar nicht. Da kannst du reden, bis dir der Mund franzig ist. Wenn man gestorben ist, beten wir auch anders. Schau den Apostel Paulus. Siehe, er betet. Der Jude ist ja Weltmeister im Beten. Aber hier jetzt betet zum ersten Mal, sagt der Heilige Geist, der Mann betet. Stell dir mal was sowas vor. Der leiert nicht nur was runter, der betet. Der betet. Der betet nicht mehr um Bewahrung. Der betet nicht mehr um Erfolg. Der betet nicht um irgendeinen Segen. Weißt du, was er gebetet hat? Gott, gebrauche mich. Herr, gebrauche mich. Ich habe so viel Mist und so viel Fehler gemacht. Herr, gebrauche mich. Und der erneuerte Mensch mit dem anderen Ich betet, Herr, gebrauche mich. Und dann bekommt der Ananias die Botschaft, der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Dieser Saul von Tarsus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Weißt du, wenn dein Ich zerbrochen ist, dann kann Gott ihn reparieren. Aber viele Menschen sind noch mit diesem Ego noch nicht zerbrochen. Die sind noch nicht gescheitert. Die liegen noch nicht auf die Straße. Weißt du, wenn du einmal in der Gosse gelegen bist, dann bist du bescheiden und demütig. Dann hast du Mitleid mit den armen Leuten, die sich irgendwo mal betrinken oder was weiß ich, Fehler machen und versagen. Wenn du noch nie versagt hast, kannst du die Menschen gar nicht verstehen. Wenn du noch nie gescheitert bist, wenn du noch nie einen Offenbarungseid gemacht hast oder gehabt hast, wenn du nicht alles verloren hast, weiß nicht, was das alles ist. Aber hier, jetzt ist der Saul von Tarsus, er erlebt seine Erneuerung und er betet. Und ich kann mir vorstellen, Herr, gebrauche mich. Egal, was es kostet. Aber das ist ein hartes Gebet. Ich warne euch, Wenn du nicht bereit bist, den Preis zu bezahlen dafür, bete lieber nicht. Herr, gebrauche mich, auch wenn ich dabei Misserfolge habe, auch wenn es ganz anders kommt, oh Herr, gebrauche mich. Weißt du, was das ist, was du betest? Herr, gebrauche mich. Dieses Ich. Ich will nicht mehr leben, sondern jetzt lebt Christus in mir. Ich will tot sein. Jetzt gebrauche mich, Jesus, wie du mich haben möchtest. Wenn Gott dich anfängt zu gebrauchen, weißt du, was dann passieren kann? Es kann unter Umständen passieren, dass du nach Afrika auswandern musst. Herr, gebrauche mich. Vielleicht musst du aufs Missionsfeld irgendwo im Busch, in der Strohhütte. Stell dir mal vor, Herr, gebrauche mich. Ja, prima, Johannes. Aber wir gehen jetzt irgendwo in den Dschungel. Du weißt, was so ein Dschungelkampf ist. Dann vergeht dir Hören und Sehen. Herr, gebrauche mich. Da müsstest du vielleicht irgendwo primitiv ohne Strom und ohne Wasser leben. Und vielleicht dich einmal in der Woche nur waschen können. Herr, gebrauche mich. Und plötzlich müsstest du auf so vieles verzichten. Keine warme Heizung. Vielleicht ruft dich der Herr nach Alaska. Ja, die ersten Herrenhüter von der Herrenhütergemeinde, die Missionare sind nach Alaska gegangen. Die meisten sind eingefroren dort. Und gescheitert. Aber der Herr hat sie dorthin nach Alaska gerufen. Und okay, sie gingen. Und haben dort eine Mission angefangen. Würdest du vielleicht, ja, vergeblich arbeiten? Ich habe schon von vielen Missionaren gelesen. Ich hab so viele Biografien mitgebracht. Mein Bücherregal ein bisschen gelichtet und ausgeräumt. Und so. Und die liegen hinten. Lies so diese Biografien. Sind vielleicht altes Deutsch. Aber viele können noch altes Deutsch lesen. Weißt du, Leute, die sind aufs Missionsfeld gegangen und da ist eine Frau oder eine Missionarin, die hat dort gearbeitet und die ganze Zeit, während sie dort war, hat sie nur eine Person zu Jesus geführt. Und zu Hause hat sie eine ganz tolle Arbeit gehabt, eine tolle Praxis und so weiter. Und dann geht sie aufs Missionsfeld, bekehrt sich nur eine Person. Nachdem sie tot ist und nachdem sie nicht mehr gibt es eine Gemeinde über 10.000 Mitglieder später. Aber da ist sie nicht mehr da. Sie hat es nicht mehr miterlebt. Weißt du, vielleicht erlebst du das nicht. Du arbeitest vergeblich. Aber das ist auch ein Sterben des alten Menschen, dieses Ich. Weißt du, ist das alles umsonst? Weißt du, wenn du mit Gott lebst und Gott in dir ist und der Herr das Zentrum deines Lebens ist, dann weißt du, meine Arbeit für Gott ist nicht vergeblich. Kein Wort ist vergeblich. Kein Einzel ist vergeblich. Weißt du, du gehst aufs Missionsfeld. Hudson Taylor oder viele andere große Missionare, die sind aufs Missionsfeld gegangen und dann plötzlich sagen sie, ja, euch unterstützen wir nicht. Also dich unterstützen nicht. Du hast ganz komische Ideen. Weißt du, Hudson Taylor wollte die Chinesen erreichen für Jesus. Und was hat er gemacht? Hat sich hinten einen Zopf wachsen lassen. Dann haben die Engländer gesagt, also du musst ein Engländer sein und nicht mit einem Zopf rumlaufen. Aber er ist den Chinesen ein Chinese geworden. Und nur so konnte er die Chinesen erreichen. Und du siehst, weißt du, plötzlich führt dich Gott anders. Führt dich Gott anders. Plötzlich müsst du dich wieder einen Zopf wachsen lassen. Oder andere Sachen tun, dass deine Missionsgesellschaft dich nicht mehr unterstützt. Weißt du, unter allen Umständen bist du bereit, Gott zu dienen. Vielleicht müsstest du ins Gefängnis gehen. Weißt du, Herr, gebrauche mich. Und wie viele Christen sind ins Gefängnis gegangen und ihr Leben dort gelassen? Wie viele? Und die haben im Gefängnis das Wunder Gottes erlebt. Ich habe einen Bruder, Glaube trotz KGB, das Buch habe ich auch hinten rausgegeben, könnt das auch nachlesen, Glaube trotz KGB, der ist im Gefängnis und im Gefängnis erlebt er mehr, als was er in der Gemeinde erleben kann. Er erlebt, wie die Adventisten, die Orthodoxen und die Pfingstler und er und so weiter, wie die zusammenarbeiten. Draußen würden sie nie zusammenarbeiten, da bekämpfen sie sich gegenseitig. Aber im Gefängnis sind sie alle eins, die unterstützen eins, dann tun sie die Arbeit für den armen Adventistenbruder, die arbeiten am Samstag doppelt für ihn und so weiter und nehmen Schweinefleisch und essen und die geben dann von ihm ihm ab. Weißt du, das ist so ein Austausch. Weißt du, in Not reifen wir und wachsen wir. Herr, gebrauche mich. Gebrauche mich. Und dann bist du irgendwo und dann wunderst dich, warum das alles Gefängnis oder du würdest erschossen. Wie viele Männer und Frauen Gottes, die sind aufs Missionsfeld gegangen und sind nicht mal gelandet und sind erschossen worden. Ich denke nur an die 5 Auka-Missionare, die nach den Auka gingen, diese 5 Männer. Die haben eine tolle Ausbildung gehabt, Studium gehabt und sie gehen als wirklich Bibelübersetzer und wollen dort in Südamerika den Aukas das Evangelium bringen und die landen und das Erste, was passiert, die Speere der Wilden ermorden sie. Und du sagst ja, was ist das, was soll das alles? Weißt du, Gott hat andere Pläne manchmal. Herr, gebrauche mich. Gott hat andere Ideen für unser Leben. Du und dein Ich. Dein Ich muss unter das Kreuz, damit, bevor Gott dich gebraucht. Du musst sterben. Und die sind gestorben. Und weißt du, was passiert ist? Das ging über die ganze Welt, dieser Vorfall, dass die Aukas, dass 5 junge Männer, Amerikaner, ermordet haben. Und dass die da ihr Leben gelassen haben. Und genau noch die Uhr durchbohrt, weil die Uhr tickte, der Zeiger tickte, haben die dann noch die Uhr durchbohrt, weil die dachten, da wäre Leben drin, da wäre ein Geist drin, was die so alles geglaubt haben und so weiter. Diese Wilde, man hat versucht, zuerst mal mit Geschenken die zu beschwichtigen, aber alles nichts genützt. Warum hat Gott das zugelassen? Zuerst hat man das gar nicht verstanden. Gottes Wege versteht man nicht und muss man auch nicht verstehen. Du und dein Ich, weißt du, wenn du alles verstehst, dann bist du nicht mehr unter Gott, dann bist du Herr Gott selber. Und wisst, was passiert ist? Mehr als 10.000 Männer und Frauen sind aufgrund dessen, was da passierte. Wir gehen in die Mission. Wir gehen zu den Wycliffe-Bibelübersetzern. Wir übersetzen Bibel. Eine Lawine von Missionaren ist losgebrochen. Nur weil die 5 ihr Leben gelassen haben. Wir müssen sterben, damit wir auferstehen. Damit wir neues Leben produzieren. Und das ist passiert. Weißt du, was es heißt? Herr, gebrauche mich. Hast du, denk drüber nach. Das ist so, das geht an die Substanz, an deine Art und Wesen und Natur und Charakter und Temperament und Mentalität. Du wirst von den Leuten vielleicht nicht mehr verstanden. Ja, wie kannst du jetzt auswandern nach, was weiß ich wo, irgendwo aufs Missionsfeld? Dann würdest du vielleicht gehasst von allen Menschen, wenn Gott anfängt, dich zu gebrauchen, dann wirst du von allen möglichen Leuten ausgenützt. Ja, das will ich nicht. Ich lasse mich nicht ausnützen. Aber wenn du Gott dienst, kann es durchaus passieren, dass sich alle ausnützen, dass du Dackel für alle bist. Fußabstreifer für alle. Dass die Leute dich ausnützen und missbrauchen. Oder dass du dich vielleicht für Jesus erniedrigen müsstest und unten durch müsstest. Spießruten laufen. Herr, gebrauche mich. Weißt du, dieses Gebet klingt sehr fromm, aber ist sehr hart. Dann würdest du vielleicht jedermann Knecht, wer der Größte sein will, der soll euer aller Diener sein. Herr, gebrauche mich. Dann würdest du vielleicht abgelehnt, verachtet werden. Man würde dich meiden. Man würde sich von dir distanzieren. Könnte alles passieren. Herr, gebrauche mich. Wenn Gott anfängt, dich zu gebrauchen, so sieht es aus, wenn Gott einen gebraucht. Herr, gebrauche mich. Das hat praktische Konsequenzen. Deshalb die Frage, bist du wirklich gestorben? Bist du wirklich gestorben? Oder nur scheintot? Gott kann keine Scheintote gebrauchen. Er braucht Menschen, die wirklich reell gestorben sind, die nicht nur sich tot verstellen oder tot spielen, sondern wirklich sagen, für mich ist die Welt gestorben. Für mich ist die Welt gestorben. Du und dein Ich, dich darf es gar nicht mehr geben. Dein Name ist total unwichtig. Ob dein Name jeden Tag in der Zeitung steht oder überall dein Name bekannt ist und überall dein Name steht, wichtig, dass sein Name da ist. Dass sein Name überall gesehen wird. Wenn du tot bist, dann hast du im gewissen Sinne mit dem Leben abgeschlossen. Und das ist die Forderung Jesu. Verkaufe alles, verschenk alles, komm und folge mir nach. Oder nimm dein Kreuz und folge mir nach und fang im Glauben mit nichts und im Nichts zu leben. Du und dein Ich. Ja, aber Herr, wie geht's mit mir weiter? Überlass es Gott, die Sache, wie es mit dir dann weitergeht. Ist schwer, ja fast unmöglich. Und das hat auch der Herr Jesus eingesehen und auch die Jünger haben das kapiert und sie haben sich gesagt, das ist ja nicht möglich, was er da fordert. Verkaufe alles und verschenke alles und dann folg mir nach. Und dann fügt er hinzu, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Weißt du, mit unserem Wohlstand und Denken und Sicherheitsdenken und so weiter, da sind viele noch viel zu weit vom Reich Gottes entfernt. Ja, aber wovon leben wir? Vielleicht von der Baumrinde? Oder wie geht's mit mir weiter? Weiß nicht, aber Gott kann dich dann übernatürlich versorgen, wenn du dich auf den Herrn konzentrierst. Auf den Herrn dich konzentrierst. Du musst aufhören, nur um Wohlstand und Sicherheit zu bitten. Herr, bewahre mich, dass ich glücklich nach Hause komme und nicht ausrutsche. Alles gut und lieb. Weißt du, aber das sind nicht die Gebete der Bibel. Solche Gebete wirst du in der Bibel nicht finden. Wohlstands- und Sicherheitsgebete. Für die ersten Jünger war Sicherheit zweitrangig oder Wohlstand ebenfalls. Sie haben alles verlassen. Denk an Stephanus, wurde gesteinigt. Jakobus wurde enthauptet. Paulus war mehr im Gefängnis und Drangsal und Bedrängnis und so weiter. Wurde geschlagen, gesteinigt. Er litt Schiffbruch, durchlebte einige gefährliche Stunden. Paulus wurde alles aus der Hand genommen und dann der Herr konnte ihn gebrauchen. Er klagte Gott nicht an. Das ist erstaunlich. Paulus hat Gott nicht angeklagt, sondern er sagte, wir rühmen uns der Trübsale, weil er tot war. Wir rühmen uns der Trübsale. Er kapitulierte auch nicht und gab die Sache auch nicht auf und schmiss nicht alles hin. Er sagte, Herr, ich lebe für dich und ich sterbe für dich. Das ist das, was er sagte. Herr, ich lebe für dich und wenn es sein muss, ich sterbe auch für dich. Egal, ob ich lebe oder sterbe, ich gehöre dir oder zu dir. Ich gehöre dir. Paulus macht sich bewusst, ich bin das Eigentum Jesu, du und dein Ich. Weißt du, dann bist du nicht mehr wichtig. Wichtig ist, dass die Sache Gottes weitergeht, das Reich Gottes. Und dieser Paulus hat nicht mehr über sich selbst verfügt, über sein Leben. Er sagt, ich achte mein Leben nicht wert. Lass es. Ich achte alles, was vorher war, achte ich alles für Kot. Überleg einmal, sein ganzes Studium, schmeißt er alles über Bord. Seine ganzen Qualitäten als Pharisäer, das ist alles Kot für ihn, ein besseres Wort für was anderes. Auf dass ich Christus gewinne, Christus ähnlicher werde. Weißt du, ich gehöre dir und er verfügt nicht mehr über sich selbst. Weißt du, wenn du Gott gehörst, verfügst du nicht mehr über deine Zeit. Denk drüber nach. Du verfügst nicht mehr über deine Zeit. Du und ich und dein Ich. Das ist, ja, das ist meine Zeit, das gehört mir. Wenn du Gott gehörst und er über dich verfügt, dann gehört deine Zukunft nicht mehr dir, sondern ihm. Und dann, alles, was jetzt passiert, hängt von ihm ab. Weißt du, und da machst du auch keine Sorgen mehr. Ja, wie wird das weitergehen? Du weißt, mein Leben liegt in seinen Händen und mich kann niemand aus seiner Hand reißen. Er verfügt nicht mehr. Derjenige, der sich Gott übergeben hat und Gottes Eigentum ist, über seine Gegenwart. Was werden wir essen? Wo werden wir wohnen? Wo werden wir was werden wir uns anziehen? Und so weiter. Da machst du keine Gedanken mehr darüber. Weißt du, wenn du ein Eigentum Jesu bist, denkst nicht mehr an deine Vergangenheit, verfügst nicht mehr über deine Vergangenheit, dann ist dir deine Vergangenheit dir vollkommen egal, was du warst, ob du Säufer warst oder Mörder warst oder Dieb warst oder was weiß ich, das ist vollkommen vorbei. Du bist eine neue Schöpfung in Christus und du verfügst auch nicht über dein Geld mehr, weil du Eigentum Jesu bist. Du hast kein Geld, aber du machst viele reich, weil Gott dich versorgt und Gott all das gibt und schenkt dir, was du brauchst. Weißt du, als Eigentum Jesu verfügst du auch nicht mehr über deine Arbeit. Das ist meine Aufgabe. Das ist mein Amt, das ist mein Dienst, das ist meine Gemeinde. Das ist seine Gemeinde, nicht mehr meine. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Das ist jetzt lustig, klingt hart. Aber weißt du, es ist ja seine Sache. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Wenn er über dein Leben verfügt, jetzt denk weiter, spinn ein bisschen weiter, fantasier ein bisschen weiter, dann verfügst du auch nicht mehr über deine Gesundheit. Wenn ein Unfall kommt, kommt ein Unfall. Wenn ein Schmerz kommt, kommt ein Schmerz. Wenn Leiden kommen, dann kommen sie, die nimmst du hin. Weißt du, du verfügst nicht mehr über deine Gesundheit. Dein Leben hast du übergeben. Du bist tot. Du bist tot. Verfügst nicht mehr über deine Familie. Verfügst nicht mehr über deinen Partner, deine Freunde, deinen Ruf. Weißt du, lass doch. Hier müssen viele Menschen noch sterben. Was die da alles über mich reden und was die alles über mich schreiben und was die über mich denken. Du lebst egal wie dein Ruf ist, gut oder so, du weißt, wer du bist und was du bei Gott bist. Du hast dein Leben Jesus anvertraut und übergeben. Weißt du, du verfügst auch nicht mehr über deine Kraft. Wenn du nur auf dich schaust, bist du ein Versager. Aber wir sind stark in seiner Kraft. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Aber diese Kraft empfangen wir erst, wenn wir uns ihm übergeben haben, ihm überlassen haben. Paulus nennt sich immer wieder so gerne, wenn er so seine Briefe schreibt, ein Sklave Jesu Christi. Und das ist ja richtig. Aber nicht er muss, sondern er ist freiwillig ein Sklave Jesu Christi. Er stellt sich freiwillig Jesus zur Verfügung. Du und dein Ich. Die wahren Gläubigen, die drehen sich nicht mehr um sich und nehmen sich nicht wichtig. Die denken nicht mehr, ich bin Nummer eins. Der Herr ist Nummer eins. Und ich bin eine Null. Ich bin eine Null. Stell dir mal vor, ich bin eine Null. Und dann habe ich noch so viele Nullen noch in meinem Leben. Das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Wenn du dann dein Leben durchgehst als Christ, als wahrer Gläubiger, ich rede jetzt zu Christen und ist ein Stück Heiligung, dann sagst du, ja Herr, meine Arbeit ist nichts, mein Denken ist nichts, mein Beten ist nichts, mein Glauben ist nichts, mein Musizieren ist nichts, mein Predigen ist nichts, alles ist nichts. Aber die Eins ist der Herr. Und das gibt dann eine Million oder Milliarde oder Trilliarde oder was weiß ich. Diese Eins ist der Herr. Und der Herr ist, was sogar aus dem Nichts, aus diesem Null, sehr viel macht. Null ist eine undefinierbare Zahl. Bis heute hat noch niemand Null beschreiben können. Was ist die Null? Ist eine undefinierbare Zahl. Null. Und Gottes erster Plan ist nicht unsere leibliche Sicherheit und unser Wohlergehen oder unsere Gesundheit oder unser Glück, sondern unsere Heiligung. Null sein. All die Schwierigkeiten des Lebens und so weiter können wir ganz getrost aus der Hand Gottes nehmen, in die Hand Gottes legen und niemand wird uns aus der Hand Gottes reißen dann. All diese Dinge, die bringen uns nur näher zu Gott. Die können uns nicht mehr anhaben, wenn wir in Gott sind, in seinen Händen. Aber solange ich noch, mein Ich, noch ganz groß ist, weißt du, solange ich denke, ich habe noch das Sagen, ich habe noch das Kommando, ich, dann kann Gott nichts in unserem Leben bewirken. Ohne Heiligung können wir den Herrn nicht sehen. Weißt du, Menschen, die nicht dieser Heiligung nachjagen, die zerstören ihre Seele. Weißt du, da brennt in uns. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Dieses Ich, dieses Unterbewusste schreit nach Gott. Wir können es nicht definieren, so wie man die Null nicht definieren kann. So, wir wissen nicht genau, ob da ist etwas, das will mehr. Aber was ist es? Wenn du dich total bewusst Jesus übergeben hast, hast du keine große Wahl mehr. Er lebt jetzt in mir. Er lebt mich jetzt aus. Er sagt dir und mir, wie gelebt wird. Er sagt, was getan wird. Er sagt, was nicht getan wird. Auch das gehört dazu. Er sagt es, wie wir uns verhalten sollen. Und er prägt und bestimmt unser Dasein, unser Leben, unsere Existenz. Weißt du, wenn du dich ihm übergeben hast, aber die Frage ist, sind wir schon so weit? Du und dein Ich, deine Persönlichkeit, dein Geist, ist es schon ausgeliefert? Der Mensch ist ein Geist, ein Geisteswesen. Gehirn haben auch Tiere. Merkwürdigerweise sind manche sogar größer als die Menschen. Denk an Elefanten. Aber, weißt du, es geht nicht um die Größe des Gehirns, sondern was ist in diesem Gehirn drin? Weißt du, Gehirn und Geist ist nicht identisch. Gehirn und Geist ist nicht identisch. Das Gehirn ist nur das Medium, das die Informationen auffängt, verarbeitet, kombiniert. Wie ein Computer. Das ist unser Geist, unser Gehirn. Doch was nützt ein Computer ohne Programmierung, ohne Software und ohne Einspeicherung? Was nützt das? Weißt du, wenn nichts reinkommt, nichts reingegeben wird. Deshalb, dein Gehirn muss beeinflusst werden von der Herrlichkeit Gottes. Eingespeichert vom Heiligen Geist. Und dieses Gehirn ist dann nachher, was die Informationen an den Körper weitergibt. Die meisten Leute haben Probleme mit Gehirn. Im Kopf ist alles Mögliche drin. Nur nicht das, was reingehört. Geist und Leben. Weißt du, wir sollten wieder voll Heiligen Geistes werden. Was das wirklich bedeutet. Weißt du, diese Gens, die zerstört sind und die verloren gegangen sind. Und dann empfängt der Körper, wenn du und dein Ich richtig zu Gott stehen, dann kriegt auch der Körper das alles noch mit. Deine Persönlichkeit wird aufgebaut. Du hast beides in dir. Du kannst ein Engel werden oder ein Dämon. Beides steckt in dir drin. Je nachdem, welcher Geist die Kontrolle übernimmt. Wir können alle Engel werden. Ganz einfach. Wenn der Heilige Geist uns übernimmt, und noch sogar besser wie Engel, oder wir können schlimmer wie der Unterteufel werden. Und das ist, was dein Ich aufnimmt, das verwirklicht es. Was dein inneres, verborgenes Ich aufnimmt. Da, wo das Du hingeht und das Du anhört und anschaut und so weiter, was, wo sich das Du sich identifiziert. Wer Jesus aufnimmt, der wird ein Christ. Weil der Christus ähnlicher wird. Der wird solidarisch mit Jesus. Und weißt du, der geht dann den Jesu Weg, lebt wie Jesus, denkt wie Jesus, handelt, weil er Jesus aufgenommen hat. Johannes sagt in Kapitel 1, wie viele ihn aufnahmen. Das ist also anscheinend nicht viele gewesen. Aber wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wer den Heiligen Geist aufnimmt und den Heiligen Geist einladet, weißt du, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, die wollen immer eingeladen werden. Die wollen immer aufgenommen werden. Die wollen einen Platz bei uns haben in unserem Leben. Wir müssen dem Heiligen Geist Raum geben, Jesus Raum geben und dem himmlischen Vater auch. Und wir sollen voll vom Heiligen Geist werden, wenn wir den Heiligen Geist einladen. Komm, Heiliger Geist. Deshalb haben die Christen gebetet. Komm, Heiliger Geist. Dann hören wir auf den Heiligen Geist, dann lassen wir uns vom Heiligen Geist leiten. Dann werden wir Geistesmenschen. Und dann erst, wenn Jesus in uns ist und der Heilige Geist in uns ist, dann ruht das Wohlgefallen Gottes auf unserem Leben. Stellen wir vor. Gottes Wohlgefallen. Gott hat Freude an dir, hat Spaß an dir. Und das Gefallen Gott, Wohlgefallen Gottes an deinem Leben. Nur der Mensch ist ein Mensch, an dem Gottes Herz hängt. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Stell dir vor, du wärst eine Frau, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und was war das Geheimnis von David? 1. Samuel 13, wenn du das liest. Du musst nicht groß sein. Und du musst nicht da geübt und talentiert und ausgebildet sein. Weißt du, das alles hatte David gar nicht gehabt. Als die Salbung beim Isai in Bethlehem stattfand, da war er nicht einmal eingeladen. Weil der war anscheinend für die Menschen gar nicht mal würdig, eingeladen zu werden. Was war die Eigenschaft, dass Gottes Wohlgefallen auf den David ruhte? Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber was hat er angestellt, was hat er gemacht? Weißt du, während er die Schafe gehütet hat, hat er Psalmen geschrieben. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist meine Burg. Der Herr ist meine Stärke. Der hat Gott gelobt und gepriesen. Der hat seine Arbeit getan. Der hat die Schafe gut behütet, den Löwen zerrissen, den Bären zerrissen. Der hat seine Arbeit perfekt gemacht, aber noch nebenbei hat er Gott gelobt. Du, und dass dieser Junge einen Bären erledigt, du weißt, wie stark ein Bär ist und wie stark ein Löwe ist. Also das sind keine Katzen und keine Mäuse und keine Hunde. Mit ihnen kannst du noch fertig werden. Also so ein Biest, so ein Löwe und so weiter, da stürmt er und zerreißt und ihr habt das Schäfchen dem Löwen entrissen. Das kannst du nur, wenn die übernatürliche Kraft schon in dir drin ist. Ich sag dir, wenn du und dein Ich erfüllt ist von Gott, von der Gottheit, wenn Gott in Arbeit ist in deinem Leben, dann zerreißt du Löwen und Bären. Ja, das ist schon was Gewaltiges. Dann versetzt du sogar Berge. Dann sprichst du und die Berge heben sich weg. Da musst du nicht groß sein. Und da musst du nicht gewaltig sein. Dann genügt schon ein Kieselstein, um den Goliath zu erlegen. Weißt du? Da muss man nicht unbedingt den menschlichen Voraussetzungen entsprechen. Eigentlich, all die Leute, die Gott irgendwo gedient haben, haben nicht den menschlichen Voraussetzungen entsprochen. Sie waren nicht auf der Uni, sie waren auf keiner Bibelschule, sie waren vielleicht auch nicht einmal groß gebildet und sie waren schlicht und einfach, waren sogar manchmal Gefangene, Sklaven waren das noch unter Umständen und so weiter. Aber der Geist Gottes kam in ihr Leben. Da wurde ihr Ich total so stark, dass sie von innen einen anderen Geist hatten. Daniel hatte einen anderen Geist. Dann konnten die Wahrsager reden, was sie wollten. Die haben nichts gewusst, was er gewusst hat. Josef hatte einen anderen Geist. Der konnte Träume deuten, Zukunft voraussagen, Katastrophen voraussagen, die mageren Jahre verkündigen. Weil ein anderer Geist da, der hat eine ganz andere Sicht gehabt. Du und dein Ich braucht eine andere Sicht, eine andere Orientierung, eine andere Ausrichtung. Und das ist Gott. Der ist der kleine Junge, Hirtenjunge, der traut Gott was zu, weil er mit Gott Gemeinschaft hatte. Sein Ich hat mit Gott Gemeinschaft gehabt. Der konnte beten. Weißt du, der braucht da nicht die Rüstung vom Saul, da, den kann er sparen. Weißt du, der geht mit Gott. Und wenn du mit Gott gehst, kannst du alles andere dir erübrigen. Brauchst diesen Luxus gar nicht. Du kannst, weißt du, manche denken, wenn wir Glanzpapier haben und Fernseharbeit haben und Radioarbeit haben und was weiß ich, welche Arbeiten wir alles haben, dann werden wir die Welt für Gott gewinnen. Nein, du musst nur den Heiligen Geist haben. Und David hatte diesen Heiligen Geist. Gott sucht Menschen, die mit ihm übereinstimmen. Ein Geheimnis ist es, du und dein Ich muss von Gott erfüllt sein. Dann kannst du richtig beten. Weißt du, sonst, wenn Gott nicht in deinem Herzen ist, der Heilige Geist nicht in deinem Herzen ist, dann sind deine Gebete nur Selbstgespräche. Hast du noch nicht gemerkt? Du plapperst viele Worte, machst viele Worte. Das ist eigentlich, du und dein Ich, ihr unterhaltet euch. Und das ist Blödsinn. Selbstgespräche. Dann streitest du mit deinem Ich, kämpfst mit deinem Ich, dann verteidigst dich, Herr, ich lobe dich und ich preise dich und so weiter. Aber der Herr ist nicht drin. Aber wenn du und Gott, wenn ihr beide drin seid, hier, zwei Seelen habe ich in meiner Brust. Wenn dieser Gott in dir ist, dann sprichst du zu Jesus, zum Heiligen Geist, zum Vater und die übersetzen ganz schnell und telefonieren gleich mit oben. Gott sucht Menschen, die mit ihm so kommunizieren. David liebte seinen Gott, war voller Freude und war begeistert von Gott, hat sich an Gott nicht geschämt. Weil wenn du voll bist von Gott, wenn du begeistert bist, schämst dich nicht. Du lebst dein Leben. In 2. Samuel Kapitel 6, da passiert was, da kommt er nach Hause, die Bundeslade kommt heim und David ist dabei und dann alles weg, sein königlichen Gewand weg, Krone weg und so weiter. Und er fängt an zu tanzen. Und dann kommt seine Frau Michal und sagt, David, du benimmst dich wie ein kleiner Junge. Und du bist doch wie ein Knecht und tanzt und hüpfst da vor dem Herrn. Und hör mal, dann sagt er die Vers 22, 2. Samuel 6. Ich will noch geringer werden als jetzt und will niedriger sein in meinen Augen. In meinen Augen. Wie bist du in deinen Augen? Weißt du, du und dein Ich. Wie erscheinst du? Ja, ich bin perfekt, in Ordnung, wunderbar. Nein, ich möchte noch geringer sein in meinen Augen. Ich bin gut, bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin schon immer Christ gewesen. Ich muss mich nicht verändern, was wollt ihr denn? Verstehst, wie erscheinst du in deinen Augen? Gucken wir mal im Spiegel. Die meisten Leute gucken nicht im Spiegel, geistlich. Wir wissen gar nicht, wie sie aussehen. In meinen Augen möchte ich noch viel geringer sein. Sein Ich war ihm gar nicht so wichtig. Er war nicht stolz auf sich. Er wusste, wo er herkam. Er war nur ein Hirtenjunge. Bräunlich und so weiter. Er war nur stolz auf Gott. Gott war seine Bildung und seine Einbildung. Gott. Er war stolz auf Gott. Er wurde erst wichtig für die Welt, als Gott in sein Leben kam. Und als er Gott diente und Gott ernst nahm und Gott fürchtete. Und da gab Gott ihm eine Position wie kein anderer. Aus diesem Hause kam nachher Jesus sogar. Und dann um Davids Willen. Die ganzen Könige sind am Leben geblieben, Generationen, nur weil David den Herrn so liebte. Du siehst, wenn dein Herz richtig steht, Generationen werden gesegnet. Du und dein ganzes Haus, Generationen. Gott schenkt ihm eine neue, ewige Existenz, sorgte für seine Nachkommen. Überleg einmal, wie wäre die Geschichte Davids verlaufen ohne Gott? So, ich bin gut, ich bin stark, ich bin der Älteste, ich bin der Gewiefste. Ich bin clever, cool. Denk, das haben die Leute immer gedacht, bis sie zerbrochen sind vor Gott. Was wäre aus dem David und seinem Haus gewesen? Da hätte kein König überlebt, nicht einmal Salomo. Da hätte er schon alles schon verloren. Du und dein Ich, wir brauchen Gott. Wir beide. Du und mein Ich. Römer Kapitel 8, Vers 16. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis. Meinem Geist. Meinem Ich. Überleg einmal, der Heilige Geist gibt meinem Ich, diesem Unterbewusstsein in mir, gibt Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Weißt du, viele Leute wissen gar nicht, sind sie wiedergeboren, sind sie nicht wiedergeboren. Sind wir Kinder Gottes, sind wir keine Kinder Gottes. Dein inneres Ich bekommt Zeugnis von Gott. Zeugnisse. Dass dir deine Sünden vergeben sind. Das ist ein Zeugnis. Mir sind meine Sünden vergeben. Das redet dir niemand ein. Du kannst dir einbilden. Dein Ich kann sich vieles einbilden. Dein natürliches Ich. Aber das ist ganz was anderes, wenn der Heilige Geist dir dieses Zeugnis gibt. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist ein Kind Gottes. Gott verdammt mich nicht. Gott lässt mich nicht fallen. Ich gefalle Gott. Weißt du, ich bin auf Gott ausgerichtet. Das sagt der Heilige Geist. Das ist okay. Das Wohlgefallen Gottes ruht auf deinem Leben. Mach weiter, Junge. Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Du hast dieses Zeugnis Gottes. Hast du dieses Zeugnis? Wie sieht's aus? Dein Gebet. Weißt du, da betest du, da machst du keine Selbstgespräche oder Zwiesprache zwischen dir und irgendjemand anders noch in dir. Mit deinem Bauch. Oder Nabelschau. Weißt du, ihr betet und du weißt, ach, ich muss nicht plappern wie die Heiden. Ein Gebet, ein Wort, ein Satz, ein Ruf oder Anruf und schon ist es erhört. Weil wenn Gott in dir ist, dann muss man nicht lang betteln und beten. Oh lieber Gott, bitte, bitte, heil, und du weißt ja alles, wie schlimm alles. Und dann musst du Gott keine Romane erzählen und keine Krimis und Zusammenhänge erklären, als wenn er nicht wüsste, um was es geht. Weißt du, wenn du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, bist ein Heiliger. Ja, bist ein Heiliger. Bist auf dem richtigen Weg. Der Heilige Geist korrigiert dich, wenn du mal was falsch machst. Dein inneres Ich sagt dir alles, was du wissen solltest, wenn es von Gott erfüllt ist. Ich weiß, das kannst du nicht sagen, wenn du studierst oder was einbildest oder was jemand dir einflößt. Nein, ich weiß, wenn der Heilige Geist dir das sagt, dann weißt du erst richtig. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dann bist du so überzeugt, die können dich auf der Stelle umbringen, du weißt immer noch, dass dein Erlöser lebt. Da kann man dir alles rauben und nehmen, du weißt immer noch und bist überzeugt. Das ist so. Weißt du, der Heilige Geist sagt deinem Verstand, deinem Gefühl, deinem Willen, deinem Gewissen, deiner Persönlichkeit, das ist so. Macht, was ihr wollt. Das ist so. Ohne ein Zeugnis des Heiligen Geistes bist du immer nur ein halber Mensch. Erst durch dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, und das muss dir Gott schenken, das muss dir der Himmel einpflanzen. Dann stehst du und gehst. Aber wenn du das Zeugnis nicht hast, versagst auf der ganzen Linie. Du darfst glauben. Du darfst glauben. Ohne der Zustimmung Gottes fällt nicht einmal ein Sperling vom Dach. Und sogar nicht einmal ein Haar geht dir aus. Ohne der Zustimmung, dem Wissen Gottes. Habe ich gelesen vorhin. Das ist keine Übertreibung. Das ist Realität. Gott weiß alles. Und Gott hat zugestimmt, und wenn du das Zeugnis des Heiligen Geistes hast, in meinem Leben passiert nichts ohne der Zustimmung des Herrn. Nichts. Wie gehe ich richtig mit meinem inneren Ich um? Sprüche 16 gibt eine ganz tolle Antwort. 16 ist eine Zahl von Krieg und Kampf und, aber das ist was anderes. In Sprüche 16, wird uns kurz gesagt, wie man mit seinem inneren Ich umgeht. Hier sind starke Antworten, studiere Sprüche 16. Das alte Ich, heißt es hier, Vers 1, Sprüche 16, das alte Ich sagt, oder von dem alten Ich heißt es, der Mensch entwirft die Pläne im Herzen. Also das ist dieses alte Ich. Er entwirft seine Pläne im Herzen, doch vom Herrn kommt die Antwort auf die Zunge. Also, du kannst entwerfen, so viel du willst, die Lösung kommt vom Herrn. Du entwirfst es in deinem Herzen, so und so und so, oder 16 Vers 2, jeder meint, sein Verhalten sei fehlerlos, doch der Herr prüft die Geister oder den Geist. Oder 16 Vers 9, das Menschenherz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seine Schritte. Was nützt es, wenn du deinen Weg geplant hast und was dazwischen kommt? Und es kommt immer dazwischen. Und es begab sich. Das ist das Leben des Menschen. Also, der Mensch plant seinen Weg, aber Gott lenkt die Schritte. Du kommst nicht durch. Da musst du einen Umweg nehmen. Oder 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn dein Tun und so werden deine Pläne gelingen. Das ist also jetzt schon ein bisschen näher zu diesem göttlichen Ich. Befiehl dem Herrn deine Pläne und es wird gelingen. Oder dann Vers 20. Wer auf das Wort des Herrn achtet, findet Glück, wohl dem, der ihm vertraut. Wer auf das Wort des Herrn hört. Oder Vers 25. Manchem einen scheint sein Weg der Rechte zu sein, aber das Ende des Weges ist der Tod. Manchem erscheint, das ist der Weg. Aber das ist nicht der Weg. Das ist der falsche Weg. Das ist ein Irrweg. Und am Ende ist der Tod. Deshalb schaut das Ende an. Menschen mit dem alten Ich, sie werden vergehen. Sie zerstören sich. Das ist der Weg, der breite Weg, so wo alles geht und alles macht und alles tut. Das endet im Verderben. Du und dein Ich. Nur erneuerte Menschen, wiedergeborene Menschen, mit einem erneuerten Ich, einem vom Geist Gottes erfüllten Ich, die machen Pläne und Gott schenkt Gelingen. Sprüche 19, Vers 21. Viele Pläne fasst das Herz des Menschen. Doch nur der Ratschluss des Herrn hat Bestand oder durch Gottes Ratschluss kommt es zustande. Weißt du, wenn Gott sein Amen gibt, sein Ja, sein Segen, dann passiert es. Der Mensch hat zwei Möglichkeiten, die er gehen kann, wie er sich entwickeln kann, wie er sein Ich gestalten kann, sein Ich, sein Wesen, seine Art, seine Natur. Der natürliche Mensch, sein altes Ich, lebt immer aus der Selbstbehauptung. Ich, hier, haut auf den Tisch, ich bin, wie ich bin und ich werde so bleiben und nicht anders. Das ist Selbstbehauptung. Das ist der alte Mensch, der immer so auf sein Recht pocht. Diese Menschen können sich nie verändern, sie können sich nicht bekehren, Gott kann mit ihnen nichts anfangen. Diese Menschen, die sich immer selbst behaupten, ich bin schon immer gut gewesen, die sind unbrauchbar für das Reich Gottes. Das Ich des alten Menschen, das weiter, wenn ich noch gehe, so, das Ich, du und dein Ich, lebt von Selbstüberhebung, Stolz, endet beim Antichristen und der Selbstvergötterung, erhebt sich über andere und über Gott. Ja, weiß, das ist alles Abschaum, das ist alles Mist, die sind alles Quatsch, was sie da machen, das sind arme Seelen und so weiter. Dieser ungeheiligte Ich ist immer selbstüberheblich und weiß immer alles besser, versteht alles besser. Selbstüberhebung, das war die Ursünde. Dann geht es in Maßlosigkeit und Vermessenheit, übertreibt alles. Man ist ein Angeber. Das ist das Ergebnis des falschen Ichs in seinem Leben. Dann lässt man sich vom Geist Gottes nicht mal was sagen, das ist alles so Fantasierei. Aber Gott lässt dann solche Menschen laufen. Das ist die andere Sache. Solch ein Mensch weiß nicht einmal wirklich, was er selbst ist, was in ihm drin ist, hat keine eigene Identität, lebt nur in der Scheinwelt, selbstüberheblich, weißt du, so eine Vorstellung. Bei mir ist alles in Butter. Dann das andere weiter, wer sein Ich nicht erneuert hat, sein Ich nicht mit Gott erfüllt hat, betreibt Selbstverherrlichung. Selbstverherrlichung wird zum Maß aller Dinge. Wir an unserem Wesen soll die Welt genießen. Solche Ich-Menschen werden Pharisäer, handeln nach dem Motto, gut ist, was mir dient, was meiner Familie gut ist, meiner Firma oder der Interessengruppe oder der Rasse. Dieser Mensch ist selbst der Größte. Und guck mal, wie Gott zulässt, Cassius Clay. Dann bammelt er. Zuerst, ich bin der Größte. Ich bin der Weltmeister. Und dann nicht einmal richtig laufen kann er mehr. Verstehst du? Gott zeigt, wo ist jetzt deine Größe? Ich bin der Größte. Schaue dir Ende an. Viele sind Maulhelden. Natürlich bemitleiden, bedauern wir solche Menschen. Aber wir müssen den Anfang sehen. Ich bin der Größte. Das ging durch die Welt. Das ist ihm so angekreidet worden. Folge solcher Haltung, diese Selbstverherrlichung ist Neid, Hass, Komplexe aller möglichen Art, Verkrampfungen, dass man gar nicht mehr anders kann. Bei den Selbstherrlichen sind alle nur Null. Ach, das sind Null. Weißt du, ich bin überlegen, sehr überlegen. Und eigentlich haben diese Leute nur Minderwertigkeitskomplexe. Nur Minderwertigkeitskomplexe, solche Leute. Du und dein ungesundes Ich. Wenn das Ich sich nicht ändert und nicht verändert wird, wird man nur noch ein frommer Christ bleiben und nicht mehr und nicht weniger. Geisterfüllter Gläubiger, fromm, aber dieses Ich. Du kannst alles haben, alle Segnungen haben, wenn das Ich nicht verändert wird, das Unkraut. Dann wird sogar dann der Geisterfüllte, dann kritisiert er, dann denkt er ist besser wie alle anderen. Ich habe ja den Heiligen Geist, rede in Zungen. Was wollt ihr denn? Es wird ein Pfingstler, Fanatiker oder sonst was, ein Sektierer. Das alte Ich wird sogar Gott gegenüber frech. Und das ist es so. Wenn du nicht geheiligt wirst und dein Ich nicht unter das Kreuz kommt, nicht durchgestrichen wird, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir, dein Ich muss durchgekreuzt, durchgestrichen werden und dann du, Herr. Wenn das nicht passiert, dann wird man aufmüffig Gott gegenüber. Dann greift man in Gottes Amt, dann will man selber machen, ich befehle. Der Herr muss durch dich befehlen. Den Auftrag musst du von ihm haben. Weißt du, du lässt dich da nicht, oder der Mensch, der so selbstherrlich und selbstüberheblich ist, der lässt sich vom Heiligen Geist das nicht mehr sagen. Weißt du, Gott kann ihn gar nicht mehr als Werkzeug benutzen, weil er Gott nicht mehr zur Verfügung steht. Geheiligte Menschen sterben täglich, nicht nur einmal. Nicht nur bei der Taufe, die sterben täglich. Und das ist der Wille Gottes für unser Leben. Weißt du, wer das nicht praktiziert, der täglich sterben, wenn du morgens aufstehst, Herr, wo kann ich heute sterben? Das wäre das Gebet. Wo kannst du dich durch mich verherrlichen? Weißt du, sonst sind wir fromme Leichen, die nur dominieren. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft, aber viele erfassen das Evangelium als Drohbotschaft. Auch das, was du jetzt gerade soeben gehört hast. Ich muss täglich sterben. Ich muss täglich sterben. Das wahre Evangelium geht dem alten Menschen an den Kragen, dem Ego geht es an den Kragen. Der alte Mensch, der bäumt sich auf. Nein, das will ich nicht. Wenn du was Gutes für dein Ich und dich tun willst, dann wehre dich gegen jede Form von Selbstüberschätzung, Selbstvergötterung, Selbstverherrlichung oder Selbstbehauptung. Wehr dich. Sag, nein, das mache ich nicht. Die Stillen, sei still und der Herr wird für dich streiten. Weißt du, durch die Selbstbeurteilung, nicht, dass du andere verurteilst, sondern selbst, durch die Selbstbeurteilung, wer sich selbst richtet, wird nicht gerichtet werden. Bedenke, dass du sterblich bist. Hör doch auf mit dem Theater. Seh dich mal mit den Augen Gottes, im Spiegel Gottes. Du brauchst einen Spiegel, wo das alles ein bisschen vergrößert. Weißt du, wir gucken im Spiegel, wo meine Übelkeiten verkleinert. Aber du brauchst einen Spiegel, wo das alles vergrößert. Bekämpfe dein altes Ich durch Selbstverurteilung. Weißt du, was das ist? Du bleibst unten. Du hast hier nichts zu suchen. Bekämpfe dein altes Ich. Benütze die göttliche Augensalbe. Demütige dich vor dem Herrn. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagte Paulus. Weißt du, sag Herr, ich mach das, was du sagst. Ich will gehorsam sein. Und dann als nächstes noch, was ich als Gegenstück zu der ganzen Selbstverherrlichung zu den Ichlingen sagen möchte, das alte Ich muss gekreuzigt werden. Das musst du selbst verwerfen. Das musst du selbst ans Kreuz annageln. Nicht mehr ich, sondern du, Herr, lebst jetzt in mir. Es geschieht durch Austausch. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und dann Kolosser 1, Vers 27, Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Du hast zwei Möglichkeiten, dich an deinem Ich festzuhalten und zugrunde zu gehen oder dir das neue Ich von Gott schenken zu lassen, dass du dann wieder Sohn und Tochter Gottes wirst dadurch. Denn Gott sucht Jesus in dir, den Heiligen Geist in dir, in deinem alten Zustand, mit deinem alten Ich, mit deinen alten Problemen wirst du Gott nicht begegnen können. Weißt du, dieses alte Ich macht dir nur Stress und Ärger. Und du hakst überall an, regst dich über alles auf, kommst gar nicht durch. Dein anderes Ich, neues Ich muss Jesus heißen. Jesus in mir. Er will dein Gefühl sein. Er will dein Beistand sein. Er will mit dir reden und du darfst mit ihm reden. Kommunikation und Austausch. Und mit ihm kannst du sagen, aber lieber Vater, mit deinem alten Ich führst du nur bestenfalls Selbstgespräche. Mit deinem göttlichen Ich, oh Halleluja, da kannst du Berge versetzen und nicht nur Zeit vertreiben. Viele Gebete sind bei diesem selbstsüchtigen Menschen nur Selbstunterhaltung, aber kein Leben. Deshalb rede mit Gott ganz persönlich und sag, Herr, was fehlt mir noch? So wie dieser junge Mann, was fehlt mir noch? Und der Herr Jesus wird schon sagen, hat mir gesagt, sagt es jedem Einzelnen, der zu ihm kommt, der stößt nicht hinaus, er kümmert sich um jeden Einzelnen. Frag, Herr, wie sieht's mit meinem Ich aus? Ist er schon richtig in Form, nach deiner Form? Ist er schon in dein Bild verwandelt? Wie sehe ich wirklich aus? Und er wird dir sagen, wie du aussiehst. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns zeigst, unser wahres Gesicht. Du offenbarst uns und wir werden eines Tages offenbart als Kinder Gottes. Deshalb, Herr Jesus, ich möchte jetzt Christus in mir entdecken. Herr Jesus, Heiliger Geist, hilf mir, noch mehr Jesus in mir entdecken. Gib mir sehende Augen, hörende Ohren, glaubendes Herz, dass ich begreifen kann, was Christus wirklich ist. Und wie er in mir hineinkommt, wie er sich in mir verwirklicht, wie er aus mir dann nachher outet und Gestalt gewinnt, so dass meine Umgebung auch davon was hat. Danke, Herr, für diesen Abend und dass wir jetzt unser Ich zum Kreuz bringen dürfen. In Jesu Namen. Amen.